herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 65. Und es war, wie sollte es anders sein, wenn Nicky Boy und ich mal wieder alleine vor dem Mikro sitzen. Ein wilder Ritt. Wir sind nochmal gestartet mit der Motivation, die Nick aus dem Trainingslager auf Lanzarote mit nach Hause genommen hat. Mit wie viel extra Motivation er jetzt hier in den Kölner Winter reingeht und dass er halt einfach merkt, dass die Trainingseinheiten wesentlich einfacher sind. Dann haben wir gemerkt, dass die Triathlon-Saison echt schon dicht vor der Tür steht. Die PTO-Rennen sind kurz davor, komplett veröffentlicht zu werden. Las Vegas, die Stadt der 73-WM-Titel von Sebastian Kienle und Michael Rehlert, ist jetzt auch auf der PTO, im PTO-Rennkalender. Und dann haben wir am Ende noch so eine verrückte Idee gehabt, die werden wir jetzt aber noch nicht veröffentlichen. Da müsst ihr wirklich durchhören. Nick hat wieder, ist wieder einfach, Quatsch würde ich gar nicht mal sagen, aber er hat eine gute Idee gehabt, die wir am Ende diskutiert haben, die auch eine witzige Geschichte beinhaltet. Also da wird hat er sich bei einigen Hörern, das nehme ich schon mal vorweg, unbeliebt gemacht, glaube ich. Aber es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Nick, habe ich was vergessen? Du schüttelst den Kopf.
Ja, ich mit dem unbeliebt schüttel ich den Kopf, weil das hoffe ich nicht. Das war, wenn das so ist, war das nicht meine Absicht. Und ich entschuldige mich dann.
Das weiß ich.
Vorab.
Nee, musst du nicht. Nee, man muss sich nicht für Leistung, entschuldigen. Um was es geht, am Ende des Podcasts jetzt erstmal rein in die Werbung.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du's? Montag sind die Dinger drin. 25.05. sind für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könntest du mal auschecken. Und es gibt passend dazu auch noch mal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10CorePL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten. Und ich bin sehr froh, weil Nils, eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor. Und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen. Und das ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also, der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heatgame.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Es ist jetzt, ist es ein Gamechanger für Hitzerennen definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch 2 Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10%
Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen. Denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitzevorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10CorePL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Wir haben geklatscht und sind drin im Triathlon-Chat Nummer 65, wenn ich das richtig im Kopf habe. So langsam struggle ich mit diesen Zahlen, Nils, oder ich struggle seit Wochen und du musst mir mal sagen, bei welcher Nummer wir sind. Du hast es immer gut im Kopf, ich habe die Orientierung verloren und wenn es erst über 100 geht, dann wird es wahrscheinlich noch schlimmer bei mir. Zurück aus Lanzarote.
Ja. Es ist Nummer 65. Es ist Nummer 65.
Sehr gut. Nichts falsch gemacht. Und ohne Netz und doppelten Boden und Absichern. Zurück aus Lanzarote. Ich bin angefangen und jetzt, ich muss sofort hier mit der Tür ins Haus fallen. Ich sag's dir, wie es ist. Lecco mio, was Wetter und dieser Spirit, diese Trainingsgruppe, diese Motivation, die da in der Luft liegt bei Profiathleten oder was da in Lanzarote in der Luft lag. Ich weiß nicht, was es war, ob es der Kalima war oder ich weiß es nicht, aber also der Bock auf Training und Training zu integrieren hier wieder in den Alltag ist, also das sind nicht zwei Paar Schuhe, das sind 50 Paar andere Schuhe. Es ist so krass, es ist so krass. Welcome back to reality, Nick.
Aber im positiven Sinne, oder? Du bist jetzt nicht so, dass du denkst, Mann, was für ein Mistwetter und ich vermisse die Jungs.
Nein.
Und ich meine, wir haben ja immer noch unsere Lanzer-Gruppe und da kriegen wir dann ja immer noch die Daten mit. Die drei Jungs sind ja immer noch da, Cheppe, Fred Funk und Julian Fritzenschaft. Cheppe, der österreichische olympische Distanzathlet, Julian Fritzenschaft, 14. der letztjährigen Ironman-Europameisterschaft hier in Hamburg und Fred Funk, Vize-Weltmeister der 70-3-Distanz. Denn Nick, wir haben ein bisschen Ärger bekommen, dass immer vorausgesetzt wird, dass alle die Namen, mit denen wir um uns werfen, bekannt sind.
Ja, das ist wieder so, unsere
Bubble. Ja, da müssen wir mal ein bisschen aufmerksamer sein, dass halt einfach nicht jeder wissen kann, wer ist ein Cheppe, wer ist ein Fritze oder Fritze.
Vor allem überleg mal so, jemand hört den Podcast dann als erstes. So, das ist so der erste Triathlon-Chat, den er hört.
Und fragt sich, ob das so eine Serie ist, wo er bei Folge 100 einsteigt.
Nee, bei 65.
Ja, nee, ehrlich. Aber also ich finde das, mich freut das total, deine Aussage, weil das ist ja immer genau das, was ich versuche, den Leuten mitzugeben, wenn sie die Chance haben auf zwei Camps, macht irgendwie eine Woche ein wirklich frühes Camp, Januar, allerspätestens Anfang Februar, weil ihr halt einfach durch diese eine Woche Fokus auf Sport, schönes Wetter, super Umgebung, fahren in kurz, so viel Motivation und zusätzlich auch einfach so viel Formtank, dass ihr zurückkommt und das Training auf mindestens 20% höherem Niveau stattfindet. Weil ihr halt einfach in dieser einen Woche so viel Grundlage macht, so viel Freude tankt und so viel Energie tankt, dass es erstmal für die nächsten, ja, locker 4-5 Wochen reicht. Und wenn man dann halt die Möglichkeit hat, nochmal ins Camp zu fahren, dann ist es natürlich richtig, richtig gut. Aber selbst wenn nicht, ist dann halt zumindest schon ein bisschen so der Frühlingsanfang in Sicht. Dann ist es halt Ende Februar und dann weiß man, okay, jetzt noch so 3-4 Wochen und dann stehen halt einfach so die ersten warmen Tage auch bei uns vor der Tür. Und insofern freut mich das total, dass du das so berichtest. Und du bist auch gesund geblieben, bist zurück in der Routine.
Ich bin zurück in der Routine, was man allerdings auch nicht verschweigen darf. Zum Beispiel heute ist ein Tag, der pickepacke voll war und wir nehmen jetzt um 20.56 Uhr ist es jetzt gerade, den Podcast ja auf am Donnerstagabend. Und heute hat Training bei mir nicht reingepasst. Also nicht, weil nichts im Trainingsplan stand, sondern weil ich es heute einfach komplett von morgens bis abends durchgetaktet bin und es einfach nicht reingepasst hat, obwohl ich Bock gehabt hätte, heute zu laufen. Und ich bin auch gestern, das jetzt auch wieder, muss man so ein bisschen erklären, ich bin gestern schon wieder Intervalle auf dem Rad gefahren, aber auch nur, weil ich die letzte Trainingslagerwoche deutlich ruhiger gemacht habe, schon als die erste, als die ersten 10 Tage, waren die letzten 4 Tage ja schon deutlich weniger, reduzierter, dann Ruhetag gemacht und die ersten Tage nur locker. Also ist jetzt auch nicht trainingstechnisch das Beste, wie man es machen sollte, aus dem Trainingslager wiederkommen und an Tag 4 zu Hause wieder Intervalle zu fahren. Aber es war eine Stunde, es waren nur 30-30er und ich hatte einfach Bock drauf. Ich hatte einfach Bock drauf, Intervalle zu fahren auf der Rolle. Die standen dann da in dem Trainingsplan, den ich nicht angepasst hatte für eine Recovery Week. Schande über mein Haupt, aber dann habe ich so überlegt, boah, geil, ja, ich habe Bock. Und heute, dann kannst du gleich, heute standen eigentlich Hügelläufe drauf. Und ich hatte mich gestern auf der Rolle, wo ich die Intervalle gefahren habe, die so gut liefen, Lecco mio liefen die gut, habe ich mich so auf die Hügelläufe gefreut und habe gehofft, dass die auch so gut sind. Und ich bin echt traurig, dass ich es heute nicht in den Tag reinbekommen habe. Ich habe eben schon so überlegt, ja, vielleicht gehe ich noch so um 19 Uhr laufen oder so, aber dann habe ich vergessen, dass ich irgendwann auch noch Abend essen muss. Und Jana meinte dann auch so, ey, an so einem Tag wie heute, bist du bescheuert, jetzt ist halt so, fällt heute aus, Punkt. Und dann habe ich realisiert, ja, ist besser.
Zwei Punkte. Ich glaube, erstmal ist es auch so, dass du auch durch das Camp dann natürlich auch so eine entsprechende Gelassenheit hast, weil du halt einfach weißt, ey, ich habe jetzt gerade die erste Woche war ja unfassbar stark bei dir, wo du ja wirklich mehr oder weniger fast alles mit den beiden Jungs, Cheppe und Fred, mittrainiert hast. Klar, du hast dann immer eine Einheit zum Teil weggelassen, aber du hast ja wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Woche gemacht. Und du hast es eben gesagt, in der zweiten Woche war dann doch schon auch viel Arbeit, auch wenn die Arbeit wahnsinnig viel Spaß macht. Aber wir haben ja doch relativ viel auch gedreht und Quatsch gemacht. Und ich glaube, dadurch, dass du jetzt zwei Wochen einfach auf sehr hohem Niveau trainiert hast, fällt es dann natürlich auch total leicht, so eine Key-Session wegzulassen, weil du halt weißt, ey, okay, komm, im Zweifel bringt die einfach nur das Fass zum Überlaufen. Und ich habe jetzt zwei Wochen richtig gut trainiert, hatte eine gute Radeinheit gestern. Ich glaube ja, die Motivation, dass du die Radeinheit gemacht hast, war, dass du beim Schwimmen eindeutig verloren hast. Weil jetzt haben wir den Videobeweis, die 50 Meter, das Duell. Das ist ja, und ich weiß auch überhaupt gar nicht. Ich habe mir die Kommentare durchgelesen und da waren ja wirklich einige dabei, die haben gesagt, dass du gewonnen hättest. Weißt ja, wo ich mir gesagt, Leute,
also das guck, ist jetzt, nee. Ich würde auch sagen, du hast gewonnen und den gebe ich dir auch sehr, sehr, den gebe ich dir wirklich gerne. Du hast alles gegeben, auch wie du dich da abgestrampelt hast und vielleicht versucht hast, das noch zu holen. Und erst sieht es so eindeutig aus, aber dann kommt noch so mein Schwimmeranschlag. Und es ist so, in diesem Video, wenn man, ich habe ja das Rohmaterial, wenn man nur ein Frame nach vorne geht, also die kürzest mögliche Zeitspanne vor und zurück springt, dann sieht man meine Arme von ganz hinten auf einmal mit an der Wand. Und also wir bräuchten eigentlich eine Zeitmessung. Also ich glaube immer noch, auch mit einer Zeitmessung wärst du vorne gewesen, aber mich würde wirklich interessieren, wie viel das war, weil das ist definitiv nicht mehr Zehntel, das war Hundertstel.
Und Fritze hat ja gleich geschrieben, warum ich keinen Beinschlag gemacht habe, und da kann ich nur auf ein anderes Kommentar verweisen. Ein gutes Pferd springt so hoch, wie es muss. Ich habe halt einfach in den letzten Ich zitiere nur die Kommentare.
Und dann kommt hier oh
Gott. Aber du siehst aber auch, man sieht es nicht durch die Schwimmbrille, aber dieser panische Blick, als ich realisiere, dass du halt einfach echt unfassbar schnell Brust schwimmst, weil ich habe halt schon gedacht, irgendjemand hat ja auch geschrieben, es waren 39 Sekunden. Ja. Oh, das wäre schon echt bitter. Also für mich bitter, für dich jetzt überhaupt nicht, weil 50 Meter Brust in 39 Sekunden ist verdammt schnell.
Von unten gestartet, ohne Startsprung, trotzdem, aber
ich habe halt so gedacht, ey, safe, eigentlich schwimmst du immer so eine 35, einmal holst du die raus. Aber ich wurde dann schon auch nervös, als ich gesehen habe, fuck, ey Nick, das kann doch alles gar nicht so wahr sein. Und man sieht wirklich einmal so eine Reaktion, wo ich halt versuche wegzukommen und du dann aber gegensteuerst. Und dann die letzten 5 Meter waren wirklich einfach nur, oh, jetzt irgendwie die Arme schnell durchziehen. Und was wirklich erschreckend ist, ist wieder so diese Eigenwahrnehmung und dann das von außen zu sehen.
Oh ja, das dachte, ist das Schönste, oder?
Alter, null Beinschlag, total niedrige Frequenz. Also ich habe gedacht, wenn ich so 3,8 durchschwimmen würde, würde man denken, oh, das ist ganz gut, der kann okay schwimmen. So, das wären dann ja auch 50 Minuten auf 3,8, das ist ja auch eine solide Zeit. Aber so vom Stil her habe ich gedacht, das 3,8 Kilometer durchschwimmen, so müsste das eigentlich aussehen. Aber dass es ein 50-Meter-Sprint ist, naja, das muss man halt einfach dazu schreiben. Aber ich glaube, dass das halt so deine Motivation war, dass du gesagt hast, nee, ich gehe jetzt auf die Rolle und fahre 30-30er. Weil die Niederlage, die schmerzt dermaßen, diese eindeutige.
Nee, aber ich habe die erste Schwimmeinheit am Montag mit Johann und Benny wieder richtig durchgezogen. Wir sind 50er
gekommen. Du bist am Sonntag gekommen, ihr seid Sonntag spät gelandet und am Montag warst du im Wasser.
Ja,
Montag, das ist wie bei mir im Dezember.
Das ist wie bei mir im Dezember. Ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich nicht krank werde. Also jetzt,
gut, Piano, gesagt, vielleicht
das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich muss mir die nächsten Tage so richtig vollpacken, dass wie heute mal zwischendurch einfach keine Chance da ist und das Training ausfällt. Dann habe ich eine gute Chance durchzukommen.
Absolut, absolut. Das ist ganz wichtig. Wobei, du hast ja am Wochenende schon, da müssen wir auch mal ein bisschen drauf eingehen. Und du hast ja eben so ein bisschen verhaspelt. Fritz hat mir ja eingetragen, Samstag Radfahren mit Nick in Köln. Ja,
das ist auch korrekt.
Und da bin ich halt davon ausgegangen, dass ihr jetzt irgendwie Longride macht. Das hattet ihr irgendwie auch schon geplant und jetzt Gravel Tour. Und jetzt hast du mir erzählt, dass der Kerl ein Cyclecross-Rennen fährt.
Ja, einen Tag später. Am Sonntag. Ja,
davon steht aber bei Training Peaks nicht drin. Da steht nur, ich bleibe in Köln.
Klärt ja auch nicht hoch. Der macht den Longrun, den du eingetragen hast. Und dann das Cyclocross-Rennen.
Aber das heißt ja zumindest schon mal, ihr habt gesprochen, weil du weißt, dass er am Sonntag noch einen Longrun hat. Wobei Longrun ist eine Stunde 15, also.
Eventuell habe ich mit Fritz Ferner gesprochen und
da
ich wusste nicht, dass du das nicht weißt.
dass er sich angemeldet hat für ein Cyclocross-Race.
Eieiei, das ist schon, also ich sehe schon, da gibt's Gesprächsbedarf. Aber er hat auch, wir wollten auch diese Woche noch einen Athleten-Call machen, den ich dann aber vermutlich auf nächste Woche schieben muss, weil das will ich erst sehen. Das soll er mir dann hinterher erläutern. Aber das heißt, ihr habt da wirklich wieder irgendetwas ausgeheckt und es ist natürlich cool, dass ich das über einen Podcast erfahre. Aber ich habe auch mit Fritz die Absprache, dass er jetzt die nächsten Wochen auf jeden Fall ein bisschen rausnehmen soll, weil er hat ja dabei vor der Nase quasi.
So ein kleines Cyclocross-Rennen.
Ja, er hat auch letzte Woche war er mit seiner Freundin im Wellnessurlaub und dann hatte ich ihm, glaube ich, 50 Minuten aufgeschrieben und er ist 2:20 gerannt. Und ich habe auch gesagt, boah, das ist ja mehr oder weniger genau das Gleiche. Und die Tage davor ist er Skilanglauf gelaufen. Da ist er, glaube ich, jetzt ehrlich gesagt auch nicht so der Crack. Also es sah zumindest jetzt nicht so aus, als wenn er da der nächste Björn Dehli ist. Aber man kann ja dann auch nach ungewohnter Belastung mal einen 2:20 Lauf einstreuen, wenn der Trainer sagt, wir lassen jetzt die nächsten Wochen mal so ein bisschen entspannter angehen.
Ja, das ist kein Problem.
Diese Nähe zu Köln, das ist, ich weiß gar nicht, Koblenz-Köln, das ist so eine ganz komische Verbindung, ist das.
Du, ich sag's dir, wie es ist. Warten wir mal, ob das gut geht.
Fährst du denn auch ins Cyclocross-Rennen?
Nein, natürlich nicht. Also, wer auch immer schon mal Cyclocross-Rennen sich angeguckt hat, und ich war einmal live vor Ort hier in Köln und vorher konnte man die Strecke abfahren. Und das Streckeabfahren war schon so hektisch und ich hatte schon so Schiss, dass ich mich auf die Schnauze lege, dass ich gesagt habe, so ein Cyclocross-Rennen, nicht mit mir. Also, da fahre ich technisch, glaube ich, nicht gut genug für.
Oh, also, ich weiß, also ich finde deine Skills jetzt, ich meine, die Abfahrten auf Lanzarote kanntest du alle sehr, sehr gut, aber gerade auch dafür, dass du so groß bist, fährst du schon, finde ich, technisch sehr gut.
Ja, aber ich habe dann halt Schiss. Also gerade Cyclocross noch und dann mit Matsch und dann in die Kurven voll rein und aufs Rad springen und in den Sand und so und ich bin ja nicht gewöhnt, so Radrennen zu. Ich bin Triathlet, ey, wenn um mich herum 20 Leute sind und dann geht's in eine Kurve, wo Matsch liegt, da weiß ich nicht. Bin ich einfach ein kleiner Schisser vielleicht.
Hast du das Video gesehen von dem, am Wochenende war doch in Benidorm Cyclocross-Rennen, wo Wout van Aert das erste Mal.
Du meinst Van der Poel?
Van der Poel geschlagen hat und diese unfassbare Attacke von Van der Poel wieder da an der versammelten Weltspitze vorbeigefahren ist, als wären sie irgendwie überrundet.
Das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur das Reel gesehen, wo er voll gegen diesen Pöller fährt. Und ich habe dazu habe ich eine ganz gute Geschichte. Wir sind letztens hier in Köln eine Runde gefahren. Und ein Kumpel ist halt einfach. Also wir kannten, die Strecke ist jetzt so, die wir nicht oft gefahren sind und er, glaube ich, auch nur einmal vorher. Und da war dann so eine riesen Matschpfütze und er ist einfach so rechts neben dieser Matschpfütze vorbei und rechts stand auch so ein gelber Pöller. Und dann waren aber irgendwo, war da ein Loch oder lag ein Riesenstock oder beides, ich weiß es gar nicht mehr. Und er ist da voll lang gefräst als erster, voll in dieses Loch gegen diesen Stock und voll in Richtung von diesem Pöller und hat den, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Ohne Scheiß, ich habe es von hinten gesehen und ich hab's schon so scheppern gehört. Es war so, no way, dass er darum rumkommt. Er hat dann aber sein Fahrrad und seinen Körper wie eine Schlange irgendwie darum gewunden und keiner, er hatte, glaube ich, auch noch 30 Minuten danach sowas von Adrenalin drin, weil er noch, also das war, der hat noch 2 Stunden später muss er gezittert haben noch an den Fingerspitzen. Und genau der hat mir das Reel von Mathieu van der Poel geschickt, wie er Vollgas gegen diesen Pöller fährt und meint, ja, wenn Mathieu will, kann ich ihm Nachhilfe geben.
Ja, das ist gut. Das ist definitiv einer, der das braucht. Also, ich glaube, Cyclocross ist auch
Weltklasse.
So, also diejenigen von euch, die an der belgischen oder niederländischen Grenze wohnen, wenn ihr die Chance habt, euch mal so ein Cyclocross-Rennen anzugucken, hast du das mal live gesehen? Also jetzt in den letzten Jahren, weil ich habe das Gefühl, dass da ja noch mehr der Punk abgeht als vorher. Also es ist ja wirklich so ein Hype. Und wenn du siehst, also letztes Jahr auch die Weltmeisterschaft, wo die zwei sich da duelliert haben und dann im Sprint Mathieu van der Poel gewonnen hat, das ist schon echt richtig großer Sport. Das ist schon mega
zum Zuschauen, mega. Ja, ich war bei der WM in Dänemark. Also unfassbar geil.
Ja.
Ja, krass. Also absolute Empfehlung, das mal zu machen. Ich habe aber noch, weil wir über dieses Trainingslager-Thema geredet haben, Nils, ich habe gerade das nochmal aufgemacht und so geschaut und mir die Auswertung angeguckt bei uns im Pushing Limits Club. Und es ist so geil. Also das ist jetzt natürlich, muss man vielleicht als Disclaimer vorweg sagen, sowas funktioniert nicht immer, sondern man muss dafür irgendwie schon eine Basis haben, von irgendwo kommen. Aber ich habe hier, ungelogen, beim Abflug eine Schwelle von 283 Watt gehabt und habe jetzt eine Schwelle von 314 Watt.
Das ist eine ordentliche Verbesserung. Also 30 Watt in 2 Wochen, das nimmt man.
Also ich habe ja direkt dann die Schwellen angepasst, 311 Watt eingeben, gestern die Intervalle gefahren, 30-30, und das hat unfassbar gut gepasst.
Nee, also das hat man ja auch gemerkt. Also auch die Ausfahrten, die wir zusammen gemacht haben und wie wir da zusammen hochgefahren sind und so, da bin ich der Meinung, dass du da jetzt in diesem Bereich unterwegs bist. Weil das ist ja das, was du fahren musstest, um hinter Fred herzukommen. Wenn er seine sagenumwobenen 250 Watt gefahren sind, die natürlich in Wirklichkeit 300 Watt waren.
216 hat er das gesagt. 216 Watt.
216 oder 60?
Ah, nee, 160 Watt. 160 Watt ist er immer gefahren. Sorry, so war's. Guck mal, ich hab's schon vergessen. Er hat uns immer erzählt, er wäre 160 Watt gefahren.
Spinner. Das hat er, wenn er mit einem Bein einklingt, der Kerl. Aber er ist jetzt ja auch ein bisschen müde, ne? Das muss man auch mal sagen. Das ist ganz interessant, dass jetzt doch. Absolut. Jebel Wadenprobleme und Fred so ein bisschen Müdigkeit. Der Einzige, der durchzieht, ist der Fritzel. Der Fritzel ist einfach unkaputtbar. Das sind die Hamburger Kripo-Beamten. Die ziehen das halt einfach durch.
Nee, der Trick von ihm ist erst in Woche 2 gekommen.
Das hat er richtig schlau gemacht. Es ist für ihn halt auch tatsächlich, ich hätte mich wieder rechtfertigen müssen dafür, dass er so wenig trainiert. Also das ist für mich vom Learning her, ist das wirklich genau richtig, dass er mal sieht, dass auch die absolute Weltspitze sowohl auf der olympischen Distanz als auch, also gut, Chebe ist jetzt nicht absolute Weltspitze auf der olympischen Distanz, aber das ist einer derjenigen, die berechtigte Hoffnung haben, bei Olympia zu starten, und das ist dann schon Weltspitze, also Olympioniken.
Definitiv ist das Weltspitze.
Im Sport. Aber Weltspitze ist ein Hayden Wild und ein Blumi und ein Yi und so Co. Also das ist jetzt, wenn du jetzt siehst, wo Fred auf der Halbdistanz ist, der ist mehr in der Weltspitze als ein Chebe auf der olympischen Distanz. Oder? Würdest du das nicht unterschreiben? Ich glaube, die beiden würden das unterschreiben.
Ja, man muss es mal. Warten wir mal ab. Warten
ist ja auch egal.
Was passiert in Paris? So, ich habe den ja jetzt erst kennengelernt und ich halte sehr, sehr viel von Chebe.
Ich halte auch sehr, sehr viel von Chebe. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ich verstehe ihn zwar nicht immer, das ist immer so ein bisschen schwierig für mich als Norddeutscher, aber das ist ja manchmal auch gar nicht so schlecht. Dann wird irgendwie über dich gelacht und irgendwelche Witze gemacht und du verstehst das gar nicht und grinst dann nur höflich, weil du willst ja nicht unhöflich sein, dann grinst du halt einfach und keiner versteht, dass du dich über deine eigenen, oder über Witze, die über dich gemacht haben, beömmelst werden. Nee, aber das ist, um da zurückzukommen, das ist, glaube ich, für Fritze wirklich richtig gut, dass der halt sieht, dass man nicht im Trainingslager zwingend 35 Stunden trainieren muss, vor allem nicht im Januar und vor allem halt auch nicht, wenn man irgendwie die Wochen vorher 20 Stunden trainiert hat. Und trotzdem, genau wie du sagst, wären die Jungs jetzt müde, was ja aber auch absolut unnormal wäre, wenn sie nach 3 Wochen nicht müde wären. Also ich glaube, sie fliegen wann? Am Sonntag fliegen sie nach Hause, jetzt ist es Donnerstagabend. Die haben heute nochmal den letzten Entlastungstag gehabt. Das ist ja klar, dass du irgendwie vom letzten Block. Und das ist ja auch, finde ich, so ein Phänomen. Das ist eigentlich egal, ob du eine Woche ins Trainingslager fährst, 10 Tage ins Trainingslager fährst oder 3 Wochen ins Trainingslager fährst. Ich finde, dass die letzten 2 Belastungstage, die sind immer zäh. Mhm. Also ich finde, selbst wenn du nur eine Woche im Camp bist, und mittlerweile machen das ja eigentlich fast alle so, dass sie am vorletzten Tag nochmal wirklich so eine Königsetappe vielleicht fahren. Auf jeden Fall, dass sie halt nicht mehr am letzten Tag alles rausschießen, damit sie dann völlig angemört in den Flieger steigen, sondern das behält man sich dann halt für den vorletzten Tag vor. Und der letzte Tag ist dann einfach nochmal so ein bisschen so ein Cooldown-Tag, wo man jede Disziplin vielleicht nochmal kurz trainiert, aber einfach das System schon mal so ein klein bisschen runterfährt, damit man dann entspannt in den Flieger steigen kann. Aber dieser letzte Zweierblock, bei einer Woche vielleicht nicht, aber so spätestens beim 10-Tages-Trainingslager fällt der irgendwie immer schwer, finde ich. Also da denkt man immer, oh, eigentlich habe ich jetzt gar nicht mehr so richtig Bock.
Ja, also man hat natürlich auch sau viel trainiert dann einfach schon. Was ich ganz spannend finde, ich habe jetzt mal nebenbei den Kalender offen hier bei mir. Ich bin ja dann wirklich, oder habe ja aufgrund was du schon gesagt hast, weil wir viel Videos dann noch gedreht haben oder ich dann auch irgendwie Auto fahren musste, weil bei Intervallen dann gefilmt wurde, jetzt fürs Lauftechnik-Video, was jetzt gerade heute rausgegangen ist, habe ich ja dann deutlich weniger schon trainiert, einfach weil es dann zeitlich sich nicht mehr ausgegangen ist und ich war ja dann auch wirklich müde an manchen Tagen und habe dann bewusst da nochmal irgendwie auch einen kompletten Ruhetag gemacht oder nur irgendwie so alles so ein bisschen mittrainiert.
Und ich auch ganz kurz, du hattest ja auch Bock auf Family Time, ne? Also es muss jetzt auch nicht voll so unter den Teppich kehren. Ja, das kann man ja auch ruhig mal sagen, weil ich glaube,
das gehört dazu.
Auch wichtig ist zu hören, dass man da halt auch wirklich dann einfach mal sagen kann, ich bin jetzt hier vielleicht im Trainingslager, aber trotzdem habe ich jetzt halt einfach mal Bock, einen kompletten Tag mit meinen beiden Mädels zu verbringen. Also das ist ja auch, was ja auch wirklich mehr als legitim ist, womit sich aber trotzdem extrem viele ja schwer tun.
Ja, und genau darum ging es mir auch jetzt gar nicht um den Family Day oder jetzt wie man das nutzt oder sonst was, sondern ich habe halt in der zweiten Woche eine Stunde 20 weniger trainiert als in der ersten Woche. So.
Das ist jetzt aber nicht so viel, finde ich.
Nee, aber normalerweise, okay. Ja, aber normalerweise, wenn du im Trainingslager bist oder so, dann hast du ja auch, das hatte ich dann auch so ein bisschen vom Kopf her, so, ah ja, jetzt bin ich schon hier, jetzt musst du ja schon durchziehen und um das mal ins Verhältnis zu setzen, ich habe jetzt in der zweiten Woche 17 Stunden 36 trainiert. Also das ist jetzt nicht so, wie du sagst, ja, schön auf Teneriffa, Gran Canaria 30 Stunden durchgezogen.
Nee, aber klar, du warst halt auch 2 Wochen da, ne? Also du hast es halt schon wesentlich schlauer gemacht. Das heißt aber, du hast auch in der ersten Woche nur 19 Stunden trainiert.
Ja, 18:53, genau.
Ja, guck mal. Ja, das ist aber, ich meine, von dem, was du kommst, du hast ja vorher zu Hause kaum Wochen gehabt, wo du 10 Stunden trainiert hast, oder?
Ja, ich scroll gerade hoch. 7:15 die Woche davor, 6:19 davor, 6 Stunden davor, ja, 6:40, also irgendwas zwischen 6,5 und 8 Stunden.
Ja, guck mal. Und dann ist es ja schon, ist dann halt schon eine 200-prozentige Steigerung. Also ich trainiere einfach mal den dreifachen Wochenumfang. Das ist halt das. Ja, das ist schon manchmal echt ganz, ganz interessant, das einfach auch zu sehen. Ne? Das muss man wirklich so sagen.
Ja, man muss sich manchmal die Zahlen, die man auch so produziert und fabriziert hier angucken und die mal ehrlich bewerten. Nicht so dieses Wunschverhalten und sowas an Tagen. Ja, nee, aber das gefühlt habe ich in der zweiten Woche einfach weniger trainiert und habe mehr ausgelassen noch und stundenmäßig war es gar nicht so krass, weil dann noch einfach ein paar längere Rad-Sessions dazugekommen sind als in der ersten Woche. Das ist auch so, wenn du, haben wir auch noch nicht angesprochen, mit den Jungs trainierst. Fred ist ja jetzt nicht so, oder Chebbe auch nicht, wir sind jetzt im Trainingslager, jetzt fahren wir ganz viel Fahrrad und fahren halt irgendwie 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden. Ruhetag 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden und gucken irgendwie, wie wir laufen und Schwimmen dazwischen kriegen oder wie Thomas Hellriegel aus dem legendären Podcast, wir machen jetzt hier jeden Tag 200 Kilometer Woche. Das ist ja bei denen gar nicht, sondern die ziehen ihr Ding ganz normal durch, als wenn sie auch zu Hause wären. Und dann hatten wir irgendwie so, dachte ich, ja geil, jetzt geht's los mit Radfahren, komm auf die Insel, erster Tag war Laufen und Schwimmen. Dann zweiter Tag, dachte ich, ja jetzt geht's dann los mit Radfahren. Stand halt Intervalle drauf und wir sind 2 Stunden Rad gefahren. Also ich war 2 Tage im Trainingslager und hatte effektiv 2 Stunden Fahrradfahren. Das ist mir vorher noch nie passiert. Also definitiv nicht. Aber ich habe auch, glaube ich, noch nie in 2 Wochen so einen großen Leistungssprung gemacht wie jetzt, wenn man komplett alles betrachtet. Und auch jetzt am Montag beim Schwimmen.
Du bist aber auch noch nie mit so niedrigem Niveau ins Trainingslager gefahren. Also das Ausgangsniveau war halt auch so, dass die Steigerung mehr oder weniger prognostiziert wurde. Also das war so,
das ist vielleicht ein
Punkt. Oder? Könnte auch daran liegen. Nee, was wolltest du erzählen beim Schwimmen? Also beim Schwimmen ging es auch ab.
Ja, auch am Montag. Ich habe mich so gut gefühlt. Kann vielleicht auch daran liegen, dass ich nicht so auf den Deckel gekriegt habe von Fred und Chebbe, sondern dass ich jetzt wieder in meiner Preisboxerklasse unterwegs war und das wieder so gepasst hat alles und wir auf einem Niveau geschwommen sind und keiner mir so mit Finger in der Nase einfach wegbadet, das ist dann doch schon ein Riesenunterschied im Schwimmen. Das muss man einfach so sagen.
Aber das ist ein ganz interessanter Punkt, den du ansprichst, weil natürlich mittlerweile diese Zeiten, wo du dich halt, ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, früher, du hast es gesagt, ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen, da waren Trainingslager, also Triathlon-Trainingslager, Radtrainingslager. also da, das fing schon mal damit an, dass man nicht zwingend irgendeine Destination hatte, einen Ort hatte, wo es ein Schwimmbad gab, sondern da hat man halt einfach geguckt, okay, ist da irgendwo ein Schwimmbad in der Nähe? Und ich weiß, da gab es oft Trainingslager, wo man dann irgendwie am Entlastungstag schwimmen gegangen ist, weil man halt 15 Kilometer mit dem Bus oder mit dem Auto zum Schwimmen fahren musste. Aber so diese Zeiten, dass du mehr oder weniger überall in einem Hotel bist, wo es ein 25 Meter oder 50 Meter Becken gibt, das gab's halt nicht. Und das war ja wirklich so, man hat früher klassischen Radtrainingslager gemacht und hat dann geguckt, wann man Laufen und Schwimmen so ein klein bisschen einbaut. Und die Zeiten, die sind ja schon relativ lange vorbei. Also ich weiß tatsächlich auch noch, als ich eins der allerersten Camps bei Hannes Hawaitus gemacht habe, das muss so, wann habe ich so eine sportliche Leitung? Das muss so 2011, 2012 gewesen sein, also jetzt auch schon 12, 13 Jahre her, wo ich dann gesagt habe, ey, lass uns mal versuchen, auch so den Leuten so ein bisschen was mitzugeben, dass sie halt auch mal so ein bisschen lernen, was vielleicht schlau gelaufene Intervalle sind, dass Laufen halt nicht oder Intervalle nicht immer Vollgas sind, dass man vielleicht auch mal Hügelläufe machen kann und genau das gleiche auch beim Schwimmen, dass man halt sagt, ey, lass uns dir mal so 2, 3, 4 Standardserien versuchen mitzugeben, die sie dann halt auch im Sommer in ihr Training zu integrieren können, damit sie dann halt einfach ein bisschen auch in der Saison dann vielleicht schneller werden, als sie sonst vorher gemacht haben. Also gerade die, die halt ohne Trainer arbeiten, was ja vor 10, 12 Jahren noch wesentlich häufiger der Fall war als jetzt. Und ich glaube, dass dieser Trend auch im ambitionierten Amateursport schon dahin geht, dass man auch im Trainingslager kompakter trainiert. Man muss natürlich immer sagen, die Profis, die fahren auch, in Fred fährt auch zu Hause 3, 4 Stunden auf der Rolle, auch wenn das Wetter schlecht ist bei ihm zu Hause. Und in Scheppe macht das auch, beziehungsweise in Scheppe war ja vorher sogar auf Fuerteventura und fliegt jetzt mit der österreichischen Nationalmannschaft gleich weiter nach Thailand, nach Phuket. Das heißt, die haben natürlich andere Bedingungen. Da darf man auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Also das macht für Altersklassenathleten schon Sinn, ein radlastiges Camp zu machen. Aber trotzdem ist es mittlerweile so, dass man schon versucht, die anderen beiden Disziplinen nicht ganz schleifen zu lassen. Also dass man schon versucht, mindestens 3-mal pro Woche irgendwie im Camp ins Wasser zu gehen, um halt einfach mit einem richtig guten Wassergefühl nach Hause zu kommen. Und genau das Gleiche auch beim Laufen. Und ich finde zum Beispiel auch, da hatte ich letztes Jahr, das weiß ich noch, beim Camp von Hannes Hawaitus, da habe ich in der allerersten Woche halt ein Laufintervallprogramm gehabt. Das war irgendwie zweiter Belastungstag oder im zweiten Block der zweite Belastungstag. Und das war auch so ein Tag, wo wir dann nur 2 Stunden locker Rad gefahren sind. Und das war jetzt kein Hardcore-Intervall. Die sollten sich da natürlich nicht wegschießen. Ich glaube, wir sind 2-mal, 3-mal 1000 progressiv gelaufen bis zur Schwelle ran. Dass sie einfach auch mal so ein bisschen so ein Pacing lernen und dass sie halt auch wirklich mal realistisch einschätzen können, was bedeutet denn wirklich Schwelle, dass der letzte der 3 Intervalle auch wirklich immer noch kontrolliert ist, sodass eigentlich die ersten beiden mehr oder weniger mit Finger in der Nase sind. Und da war halt auch ein Athlet aus Hamburg.
Worauf die Erzählung hinausgeht, aber erzähl mal weiter.
Erzähl mal. Das würde mich jetzt interessieren, was du denkst, was da, wie die Pointe ist quasi.
Also ich kann mir 2 mögliche Szenarien vorstellen, dass beide wären offensichtlich. Die erste, das erste ist, dass sich dann beschwert wurde, dass nur 2 Stunden Rad gefahren worden wäre. Das wäre jetzt aber nicht mein Favorite, sondern mein Favorite-Pick wäre dieses, ja, dass die auch mal bis an die Schwelle ranlaufen oder so, sondern dass halt genau bei diesen Intervallen dann in meinem Trainingslager sich mehr als die Hälfte sowas von abgeschossen hat, dass dann selbst 2 Stunden Radfahren nur noch lang war, die nur noch locker zum Ausfahren war.
Nee, das haben wir schon, da haben wir schon auch extrem drauf geachtet. Also da haben wir die auch wirklich in richtige Gruppen eingeschätzt, weil okay, die Gefahr ist natürlich riesig groß. Nee, die Gefahr, die war natürlich riesig groß. Aber genau das hat wahrscheinlich, darauf wollte ich hinaus. Und da war halt eine coole Truppe aus Hamburg und einer von den Hamburger Jungs wurde von Mario trainiert, Mario Schmidt-Wendling, den ich auch sehr, sehr gut kenne aus den alten Coaches Corner Zeiten. Und da hat dann mal, oh, der Görke lässt euch da im Trainingslager Intervalle laufen, was für ein Schwachsinn. Und dann hatte das aber dem Hamburger halt voll Spaß. Man meinte, nee, das war total cool, wir waren irgendwie in einer coolen Gruppe unterwegs. Und auch der letzte Tausender, also der dritte und der sechste waren einfach die dann so ein bisschen mal wehgetan haben, aber eigentlich auch nicht richtig. Das war total kontrolliert. Ja, aber ist doch Schwachsinn, du kannst doch nicht im Trainingslager Intervalle laufen. Wo ich so denk, ey, wenn du irgendwie ab, sagen wir mal, und das war ja wohlgemerkt Ende März, also es war halt schon so, wo die ersten Rennen schon vor der Tür standen und ich glaube, der Kollege ist sogar beim Ironman Hamburg gestartet, der Anfang Juni ist, da denke ich, kann man ruhig 2 Monate vorher durchaus mal irgendwie Intervalle Richtung Schwelle laufen. Es waren ja auch keine All-Out-Intervalle. Aber das war dann halt so ganz interessant, was ja irgendwie auch ganz spannend ist, weil halt natürlich einfach jeder Trainer auch so ein bisschen seine Philosophie hat und das ja auch gerade so bei Hannes Hawaitus und Pro Training Tours auch immer ganz bewusst gemacht wird, dass halt irgendwie der Trainer steht für die Philosophie, der steht für die Philosophie und da können dann die Leute sich halt auch ein bisschen anhand der Philosophie dann die Camps aussuchen. Aber das war halt so witzig, dass Mario dann so meinte, oh ey, hier so ein Mist und so, keine Intervalle im Training. Und die Athleten haben das aber total gefeiert, weil die halt sowas, ganz, ganz viele haben das von denen halt noch nie gemacht, dass sie mal wirklich einfach so progressive Intervalle gerannt sind. Und ich glaube, dass in der Weltspitze ist es genau wie du sagst, da geht's gar nicht darum, dass sie jetzt die Camps nutzen, um irgendwie mehr Umfang zu machen, also minimal wahrscheinlich schon, weil sie halt einfach weniger Verpflichtung haben, als sie es zu Hause haben. Wobei man sieht ja mittlerweile auch, dass auch im Camp die Jungs und Mädels mittlerweile über Content Creation und Co. nachdenken müssen. Und jetzt ja auch gar nicht einfach nur, weil wir das Thema hatten, weil irgendwie Fred Bock darauf hat, das zu machen und dann da irgendwie Content Creator einfliegen lässt, sondern wir hatten ja auch den Punkt, dass eine Laura Lindemann, die im Club La Santa ist, halt auch begleitet werden sollte. Und dann der Punkt war ja, wer kann jetzt hochfliegen zu Laura, um Laura irgendwie zu filmen? Und als wir eine Schwimmeinheit gemacht haben, war James Mitchell da und hat dann irgendwelche Athleten vom BMC-Team gefilmt, die halt dann auch da jetzt ihr Camp momentan machen. Also das ist für die Leute dann meistens halt auch so, dass sie in den Camps auch immer die Möglichkeit haben, Content zu produzieren. Also die haben dann auch nicht mehr unbedingt die Möglichkeit, sich wesentlich mehr aufs Training zu konzentrieren im Camp, als sie es zu Hause können. Mhm. Also darauf wollte ich jetzt hinaus, dass letztendlich für die Profiathleten ein Camp eigentlich nur Training in angenehmerer Umgebung ist, als es jetzt zu Hause gerade in Nordeuropa der Fall ist.
Das kann ich bestätigen, halt dass es das angenehmer ist.
Oder halt in die Höhe gehen. Ja. Ja, aber total spannend. Also sehe ich auch so und man sieht das ja ganz häufig bei den Athleten, wenn du dann irgendwelche Stats siehst und siehst, wie wenig dann halt doch zum Teil Rad gefahren wird. Also ich glaube, dass sehr, sehr viele ambitionierte Hobbyathleten im Trainingslager wahrscheinlich mehr Stunden auf dem Rad verbringen als die Weltspitzeathleten auf der Halb- oder Langdistanz. Ja. Die machen es halt natürlich nur ein paar Wochen mehr im Jahr.
So, ja, also wenig ist jetzt auch nicht. Fried ist ja dann auch, glaube ich, fast 500 Kilometer in der zweiten Woche gefahren oder sowas. Da kommt dann auch schon einiges zusammen, aber es ist dann trotzdem nicht, dass dann, keine Ahnung, wenn ich sonst früher Trainingslager gedacht habe, war so, ja, einrollen. Das Einrollen war dann halt mindestens 2 Stunden oder so 60 Kilometer, das war dann schon kurz. Und dann bist du ja kein Mal mehr kürzer als 70 gefahren, selbst am Ruhetag.
Ja, gefühlt. Wenn du eigentlich nachher immer so ein Huni, oder? Ab dem zweiten Huni Block muss eigentlich ein Huni
und dann
Huni
120,
stehen.
140 oder irgendwie sowas. Und dann irgendwann nochmal die Königsetappe, was dann immer 7 Stunden, 8 Stunden auf dem Rad und 160 bis 180 Kilometer waren. Eher 180 oder 190 als 160. Und das ist schon ganz anders. Vielleicht habe ich es deswegen auch irgendwie so bei mir noch anders oder jetzt doppelt cool verdrahtet, ne? Weil es halt nochmal anders war, als wie ich sonst auch an Camps rangegangen bin oder selber trainiert habe. Und den großen Sprung, aber das hast du mir ja schon kaputt gemacht, mit meinem
der gar nicht so groß
mit
war.
So schlechter Form, wie noch nie angereist bin. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Apropos schlechte Form, die dürfen sich die Profis jetzt mittlerweile nicht mehr erlauben. Die ersten Rennen der PTO-Serie sind draußen. Hast du es gesehen?
Ich habe gesehen, dass Vegas dabei ist. Vegas Baby ist aber nicht die Premiere, oder? Ist es die Premiere?
Nee, ich weiß nicht, was jetzt die Premiere ist, aber ich habe gehört, oder wahrscheinlich müssen jetzt auch irgendwann mal soweit sein, dass die PTO auch die komplette Serie jetzt zeitnah veröffentlichen wird irgendwann. Ich weiß nicht,
gesagt, 31. Januar?
Kann sein,
haben sie
ja
sogar schon so ein Release-Date quasi irgendwie wieder ganz schlau gemacht, dass da dann die komplette Serie veröffentlicht wird? Ich meine ja.
Ah, guck mal, da hast du schon wieder hast du schon wieder mehr Informationen ausgespielt bekommen auf Social Media als ich.
Und Vegas natürlich aus deutscher Sicht natürlich super. Ich meine, jeder hat immer noch die Bilder vor Augen, als Sebi Kienle 73 Weltmeister geworden ist in Las Vegas und Michael Rehlert ist auch in Vegas Weltmeister geworden.
Ich habe genau diese Bilder, als ich das gesehen habe, hier diesen Post, PTO is coming to Las Vegas, da hatte ich genau diese Helikopterperspektive von Sebi Kienle, wie er einfach mit Warp Speed das komplette Feld überholt und einfach allen wegfährt, sodass er nachher gefühlt den Marathon, der war immer noch sauschnell, aber nach Hause joggen konnte und keiner mehr eine Chance hatte ranzukommen, weil er die einfach so niedergerungen hat auf dem Rad und einfach mit dreifacher Geschwindigkeit an allen vorbei und weggefahren ist. Diese Bilder habe ich im Kopf und habe dann mir vorgestellt, da fährt so ein kleiner blauer Flitzer namens Fred Funk entlang und macht das Gleiche. Das war meine erste Assoziation.
Das Problem ist ja tatsächlich, dass es 2014, ich meine, das ist jetzt halt genau 10 Jahre her, als Sevi da 73 Weltmeister geworden ist, dass er da wahrscheinlich der einzige der Profis war, der ein 56er Kettenblatt montiert hatte. Die anderen sind wahrscheinlich alle nur ein 53er gefahren.
Und sich um Aerodynamik gekümmert hat. Die anderen saßen noch wie Kühlschränke und Scheunentore auf dem Fahrrad mit Zweiteilern, mit Aerohelmen, die mehr nach oben als nach unten gezeigt haben und Positionen, die vorne den Schaufelradbagger waren und die den Wind nur so ins Gesicht gedrückt haben.
Ja. Und heute ist er halt so ein Magnus Ditlev, der mit einem 60er Kettenblatt ankommt und der dann vorne noch eine Trinkflasche in der Brust hat, haben mittlerweile auch alle, aber der fährt dann nochmal 5 km/h schneller als sie, wie das vor 10 Jahren gefahren ist. Faszinierend, also dass das wirklich sich dermaßen verändert hat und egal ob Männlein oder Weiblein, mittlerweile halt alle absolut perfekt auf dem Rad sitzen und du es dir nicht mehr erlauben kannst, die Trinkflasche, die so bescheuert aussieht, im Einteiler nicht vor der Brust zu haben, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es halt einfach wirklich so ein brutaler Aero-Vorteil ist.
Also wie stehst du zu dem Ding? Ich finde ja ganz gut, wenn das einfach verboten würde, weil das sieht einfach irgendwie absolut kacke aus.
Ich finde auch, es sieht mega scheiße aus.
Ja.
Also es sieht mega scheiße aus und es ist halt auch irgendwie so, ich meine, in dem Moment, wo es irgendwie jeder drin hat,
dann ist es auch wieder egal.
Und es sieht halt wirklich, ich finde auch, es sieht echt komisch aus, wenn sie da...
Und dann reißt halt ein Anzug noch auf von 10, reißt einer auf oder von 30 reißt einen Anzug da auf und dann fährt er da mit offenem Anzug und ich weiß nicht.
Ich meine, klar, jetzt heißt es wieder die Jungs von Pushing Limits, die Style-Polizisten. Aber ich finde wirklich, das ist so eine ästhetische
Sache. Ja, aber es macht doch auch, das hat nicht mal was mit Style-Polizei zu tun. Du fährst Fahrrad und dann haust du dir vorne ins Trikot eine große leere Plastikflasche rein oder was auch immer, damit du einen riesen Torso hast. So, und dann gehst du in Aeropolizei. Also das klar, ist das kein Style, der cool ist, aber das ist doch nicht, dass du im Training sagst, oh, das ist eine geile Idee, das mache ich jetzt auch mal im Training, das ist total sinnvoll.
Nee, überhaupt natürlich nicht. Das ist ja das Absurde daran.
Ja, wohl im,
ich meine, das
ja
auch, Fiese ist halt,
dass... Das war jetzt ein dummer Vergleich, weil man zieht auch im Training keinen Aero-Anzug an.
Es gibt ja Leute, die machen das. Es gibt auch Leute, die fahren mit Aero-Helm oder mit Scheibe im Training. Das gibt's halt auch. Aber das Brutale ist ja, dass Blumi ja so ein Torso immer hat. Letztendlich ist es einfach nur eine Chancengleichheit, weil der hat ja diesen ganz komischen Torso.
Ja, stimmt.
Und letztendlich stecken die sich alle vorne die Flasche rein, damit sie so ein Torso haben wie Blumi und einfach den Aero-Vorteil, den Christian Blumenfeld hat.
Stimmt auch wieder.
Ja,
das dürfen wir nicht vergessen.
Ganz interessant. Da habe ich übrigens noch eine ganz interessant, weil wir haben ja mit Fred an einem Abend einen super spannenden Talk gehabt. Oder haben wir da in dem Podcast, oh Gott, nicht, dass ich jetzt hier wieder irgendwie, dass wir doppelt und dreifach die Geschichten erzählen, aber ich glaube, wir
in
haben...
Zweifel war es im Podcast nicht.
Wir haben definitiv auch beim Abendessen darüber gesprochen, dass halt die Zeiten, wo gute Ironman-Athleten 4-5 Wochen vor der Langdistanz noch eine gute Halbdistanz machen, dass die Zeiten mehr oder weniger vorbei sind. Weil halt einfach diese Spezialisierung auch auf der Halbdistanz halt mittlerweile so weit fortgeschritten ist. Ich glaube, wir haben darüber gesprochen, also das haben wir definitiv, wie hart die 100 Kilometer oder 80 Kilometer Distanz bei den PTO-Rennen gefahren wird und dass es mittlerweile halt auch durchaus Sinn macht, die Bildungsrate wieder ein bisschen höher zu fahren, damit du halt diese Attacken fahren kannst und dass du da jetzt nicht mit einer 0,29er Bildungsrate an den Start gehen kannst, weil du dann halt einfach gar nicht so hoch drehen kannst und das dann halt einfach echt schwer wird, diese Monster-Attacken mitzufahren oder halt auch mal wegzufahren.
Kurzer Einschub.
Das halt einfach...
Wir lernen. Was ist eine Bildungsrate, Nils?
Oh, eine Bildungsrate. Eine Bildungsrate besagt, wie viel Laktat man unter Belastung produzieren kann. Also je geringer deine Bildungsrate, desto weniger Laktat kannst du produzieren quasi. Je höher die Bildungsrate ist, desto einfacher fällt es dir, Laktat zu produzieren, dementsprechend auch höher zu drehen. Also Sprinter beispielsweise, die halt sehr schnell sehr, sehr viel Watt produzieren müssen. Die haben dementsprechend eine sehr hohe Bildungsrate, weil die dann halt auch entsprechend sehr, sehr viel Laktat produzieren müssen. Klassementfahrer waren früher eher so, dass sie eine sehr, sehr niedrige Bildungsrate hatten, weil sie halt in dem Moment, wo sie auch weniger Laktat produzieren, dementsprechend auch weniger Kohlenhydrate verbrauchen, was wir auf der Langdistanz ja auch wollen. Also auf der Langdistanz ist es durchaus hilfreich, eine niedrige Bildungsrate zu haben. Ich glaube, dass ich das jetzt bei der Tour de France, wo man beispielsweise die Klassementfahrer sich anguckt, dass sich das vermutlich gerade so ein bisschen ändert, weil solche Leute wie Pogacar, wenn man die einfach mal vor Augen hat, der andauernd Attacken fahren kann und halt kurze Zeit richtig schnell fahren kann, der wird eine höhere Bildungsrate haben als ein Jonas Vingegaard, der also seine eine Geschwindigkeit fahren kann oder, weil sie jetzt auch gerade wieder sehr viel in den Medien sind, ein Lance Armstrong hat mit Sicherheit auch eine wesentlich höhere Bildungsrate gehabt als ein Jan Ullrich. Ich kann mir vorstellen, dass es wenig Athleten gibt, die so eine niedrige Bildungsrate hat wie Jan Ulrich, weil der ja wirklich einfach einen Gang 3 Wochen lang durchgetreten ist mit einer 60er Kadenz am Berg und Monster-Oberschenkel.
0-1 hat er, oder? Aber 0-0.
Ja, irgendwie sowas vermutlich, genau. Irgendwas, was es gar nicht gibt.
Doppel-0.
Aber es sagt halt einfach aus, wie schnell man imstande ist, Laktat zu produzieren, hängt auch ein bisschen mit der Muskelfaserzusammensetzung zusammen. Je schneller die Muskelfasern sind, desto schneller kann man auch oder desto einfacher kann man auch Laktat produzieren. Und dementsprechend muss man halt auch, wenn man jetzt Attacken fahren will, darf die Bildungsrate halt nicht so niedrig sein. Da muss man halt auch einfach ein bisschen Laktat quasi tolerieren können, produzieren können. Und da haben wir uns halt mit Fred darüber unterhalten, dass halt so diese Spezialisierung auf den Disziplinen, also auch zwischen Ironman und Halbdistanz, wo man ja wirklich sagen muss, selbst wann hat Frodo in Südafrika gewonnen? Das war, glaube ich, 17 oder 18, als er sich danach verletzt hat. Das war 17, meine ich. Oder 18, I don't know. Aber da war es ja noch so, dass wenn du 5 Wochen vorher in der Topform warst, war eigentlich klar, der wird auf Hawaii auch richtig stark sein. Und diese Zeiten, die sind jetzt, glaube ich, langsam vorbei. Das sieht man ja auch immer mehr. Und ich habe auf dem Rückflug den Podcast mit Olaf Alexander Buh, den Trainer von Christian Blumfeld und Gustav Iden gehört. War jetzt so, ich finde, mittlerweile feiert er sich irgendwie auch selber so als der Raketenwissenschaftler der Trainingswissenschaften ab. Also klar ist das schon krass, was sie machen. Und letztendlich derjenige, der in Paris als erster über die Ziellinie läuft, das Trainerteam und das Athletenteam hat recht gehabt. Also da muss man ganz ehrlich sagen, das sind die dann letztendlich Erfolg hatten. Ich traue es dem auch wieder zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es würde mich nicht wundern, wenn der Kerl da dann doch wieder es irgendwie schafft, die Superläufer niederzulaufen, weil er es halt einfach mehr will als die anderen. Also das will ich damit gar nicht sagen. Aber dann ging es halt in dem Podcast auch darum, dass er sagt, dass er halt der Meinung ist, dass dieses Jahr vermutlich eins der letzten Jahre ist, wo man halt sowas wie im Sommer Olympische Spiele sehr gut machen kann und dann halt noch Hawaii Ende des Jahres machen kann, dass das jetzt noch möglich ist, dass das im nächsten olympischen Zyklus nicht mehr machbar sein wird, weil halt einfach diese Spezialisierung auf die Distanzen, und da unterscheidet er ganz klar zwischen Halbdistanz, /PTO-Distanz und der Langdistanz, die Spezialisierung, die wird halt einfach in den nächsten Jahren noch mehr voranstatten gehen. Also das ist halt einfach schon, das fand ich halt ganz interessant, weil wir eben, wie gesagt, genau diese Diskussion ja mit Fred auch hatten, weil wir gesagt haben, oh Fred, was ist denn Jens, wann gehst du jetzt auf die Langdistanz? Ja. Wo er halt sagt, ey, die Zeiten, dass du ein guter Halbdistanzler bist und dann noch eine gute Langdistanz machen kannst, die sind vorbei.
Die sind vorbei und vor allem was du ja eben auch angesprochen hast, ist ja vor allem dieses aus dem Wasser raus und sofort Vollgas fahren, und wenn du dann nicht vorne dabei bist, hast du eigentlich schon, du bist jetzt irgendwie Jason West, und läufst halt 10 Sekunden pro Kilometer schneller als das ganz andere Feld, hast du einfach schon verloren. Also bei der PTO-Distanz, wer hat denn gewonnen, der nicht vorne vom Rad gekommen ist in der ersten Gruppe? Das ist ja, das passiert ja nicht.
Blumi hat Peter Hemmering bei den Asian Open noch überlaufen. Da hatte er, glaube ich, schon noch ein bisschen Rückstand.
Aber da war einer vorne weg. Das war jetzt nicht irgendwie dann eine Gruppe mit mehreren Leuten oder so, sondern nur Peter Hemmering war weg und hat dann vielleicht einfach auch ein bisschen zu viel investiert. Aber klar, das ist jetzt ein Beispiel. Wahrscheinlich finden wir noch 2 Beispiele oder sowas, aber ich glaube, das wird es halt immer weniger geben, weil dann wird halt immer härter geschwommen noch. Es wird jetzt schon brutal hart Rad gefahren, und dann, hat Fred ja gesagt, das ist wie Kurzdistanz-Racing für ihn einfach. Also von Minute 1 hat er im letzten Podcast auch gesagt, bis zum Ende ist PTO wirklich Vollgas. Vollgas, und man sieht es von außen gar nicht. Und das hat er ja, wir müssen echt aufpassen, das wird dann nicht wiederholen. Wir wissen schon nicht mehr, was wir letzte Woche besprochen haben. Aber ich glaube, da hatte er im Podcast das erzählt, dass er dann nicht mal wie bei 73 WM war, auch noch unterschiedlich als PTO, weil er da mal durchatmen kann, wenn er in eine Gruppe reingefahren ist, und bei der PTO einfach komplett durchfahren musste. Und daran sieht man das ja auch gut, oder das bestätigt das ja auch, was dann eben Olaf Alexander da im Podcast gesagt hat, den ich nicht gehört habe. Aber er wird mir auch immer zunehmend ausgespielt bei diesen Santerra Tech Reels. Und mir kommt es mittlerweile so vor, dass, also ich weiß nicht, ob ich da alles glauben kann, was sie dann da irgendwie posten, wo dann eher irgendwie so ein bisschen schauspielerisch rüberkommt mit, oh, we can't show this. This needs to stay in here. So, wo ich denke, ja, denn die Kamera ist auf dir drauf, du weißt ganz genau, dass da jetzt gerade ein
Video produziert wird. Ja, da geht er aber auch, da geht er in dem Podcast, genau, da geht er in dem Podcast aber auch drauf ein, weil das dann ja angeblich die am höchsten gemessene VO2 Max ist, die je gemessen wurde. Also man weiß ja, dass damals schon so Greg LeMond in den 80er und 90er Jahren, dreifacher Tour de France-Sieger aus den USA, der 1986 als erster US-Amerikaner die Tour gewonnen hat. Und dann, ganz spannend, weiß ich gar nicht, ob du die Geschichte kennst, im Winter, er ist ja 85, er ist für dieses sagenumwobene La Vie Claire Team gestartet, die diese bunten Trikots hatten. Weiß ich nicht, ob du dich da schon für Radsport interessiert hast. Also ein absolutes, müsst ihr mal googeln, Team La Vie Claire, das sind wirklich so richtig coole, ein richtig cooler Style. Die hatten so 5 verschiedene Farben. Bernard Tapie, ein Franzose, ich glaube, das war auch ein Modeunternehmer oder ein Medienunternehmer, also auch so eine ganz schillernde Gestalt in Frankreich. Und Bernard Hinault und Greg LeMond waren zusammen in diesem La Vie Claire Team. Und 1985 hat halt Bernard Hinault nochmal die Tour de France gewonnen, zum 5. Mal, auch einer der wenigen 5-fach-Sieger der Tour. Und da war Greg LeMond eigentlich schon der stärkere Fahrer. Das war so ein bisschen wie 96 dann mit Bjarne Riis und Jan Ullrich. Aber da haben sie so ein bisschen dieses Agreement gehabt, okay, im nächsten Jahr wird dann Greg LeMond die Tour gewinnen können. Und 86 hat dann tatsächlich Bernard Hinault, aber Greg LeMond dann noch hoch nach Alpe d'Huez attackiert, wo er gesagt hat, ey, eigentlich war das hier gegen die Abmachung. Und dann hat er aber gemerkt, er wehrt Greg LeMond nicht los. Und dann sind sie Hand in Hand durchs Ziel gefahren. In L'Alpe d'Huez, das ist auch so ein sagenumwobenes Radsportbild, wo die zwei halt dann in diesem La Vie Claire Trikot zusammen die Ziellinie überqueren. Und in dem Winter 1986 war dann Greg LeMond mit, das ist, wie gesagt, ein US-Amerikaner, mit seinem Schwager beim Entenschießen. Und dann hat wirklich der Schwager von Greg LeMond hat einfach seinen Schwager mit einer Schrotflinte, der hat halt gedacht, das sind Enten, und hat Greg LeMond weggeballert. Und der Typ hat halt, es ist super makaber, das weiß fast keiner mehr. Der wurde halt der aktuelle Tour-Champ von seinem Schwager 86 im Herbst mit einer Schrotflinte abgeschossen. Und hatte halt unfassbar, wirklich, das war in der Lunge drin, das war im Gesicht drin. Das siehst du auch, dass er halt wirklich auch so Schussverletzungen im Gesicht hat. Und dadurch war er dann 87 raus, 88 auch raus. Und dadurch war auch dieses 89er, diese sagenumwobene Tour de France, wo dann halt Greg LeMond in Paris, das habe ich ja schon öfter mal erzählt, dass ich da auch da war in Paris auf den Champs-Élysées, wo auf der letzten Etappe das Einzelzeitfahren war, wo er Laurent Fignon dann noch abgeholt hat. Da war er der erste Radfahrer, der einen Triathlon-Aufsatz gefahren ist und hat ja aus 50 Sekunden Rückstand auf 23 Kilometer 8 Sekunden Vorsprung gemacht. Das ist, glaube ich, immer noch die knappste Tourentscheidung der Welt. Aber die 2 Jahre davor hat Greg LeMond halt tatsächlich an diesen Schussverletzungen von diesem Jagdunfall mit seinem Schwager gelitten.
Alter, das ist dann halt 89. Gehört.
Ja, unfassbar. Ist dann in 89 auch in Chambéry noch Weltmeister auf der Straße geworden und ist dann 1990 im Weltmeistertrikot, hat er dann zum 3. Mal die Tour gewonnen.
Das gibt's
und
ja
Greg
nicht.
Greg LeMond hat sich ja auch immer sehr massiv gegen Lance Armstrong oder mit Lance Armstrong angelegt, und ob er jetzt wirklich in den 80er Jahren clean die Tour gewonnen hat, steht uns nicht zu, das zu beurteilen. Aber er hat halt immer gesagt, dass er wirklich clean die Tour gefahren ist. Und was halt, so bin ich halt drauf gekommen, kleiner Exkurs mal wieder in Radsportgeschichte, dass Greg LeMond wohl einer der allerersten waren, die so eine 95 gemessene VO2 Max hatten. Also eine unfassbar große Sauerstoffaufnahmekapazität. Und jetzt war es wohl so, dass die Werte, also er hatte halt eine absolute VO2 Max, Christian Blumenfeld, von, ich glaube, 7,7 Liter, und das wurde dann gleich in Relation gesetzt zu seinem Gewicht, und das wäre angeblich über eine 100er VO2 Max. Und Olaf Alexander Buh hat wohl dann gesagt, das kann nicht sein, wir müssen halt erstmal kontrollieren, ob die Messmethodik richtig ist. Also ob die, nicht, dass jetzt die Messmethodik, und deswegen hat er gesagt, dürfen wir das eigentlich nicht sagen, nicht, dass wir jetzt hier irgendwelche Werte in die Welt raushauen, die halt gar nicht stimmen, die gar nicht validiert sind. Und die Jungs, die das gedreht haben, die haben das dann aber natürlich als Disclaimer genommen, um dann halt einfach genau das, dass halt die Welt darüber spricht, so wie wir es jetzt hier in unserem kleinen Podcast machen, dass da dann halt drüber gesprochen wird. Und deshalb meinte er, dadurch ist es halt zustande gekommen. Aber ich finde auch,
hat er denn erzählt, wie hoch die jetzt dann wirklich war? Also
ja, er meint, dass die das halt mehrfach dann versucht haben zu validieren und dass es wohl wirklich so war. Also er meint letztendlich,
aber
ist
hat
ja
er gesagt,
die relative,
wie schwer
gar nicht
Blumi war, weil es kommt ja dann drauf an. Ich meine, die 7,7 Liter sagt er jetzt dann noch nichts aus, wenn er jetzt 90 Kilo wiegt.
Nee, also er hat gesagt, er ist deutlich unter 80, also das wäre wohl schon über eine 100er.
Über eine 100er?
Hat er auch gesagt. Ja, wenn er halt 6.
Okay, weil ich habe jetzt gerade gegoogelt hier. bis, also was ich jetzt hier gefunden habe in der 30 Sekunden Google Dingens, ist eine 96,7.
Genau.
Und das ist aus dem Journal Physiology. Also, ja.
Und wahrscheinlich irgendein Chilo.
Zum Vergleich, so, Lance Armstrong mit unerlaubten Mitteln eine V2 Max von 85.
Und ist Greg LeMond da nicht erwähnt? Weil das ist eigentlich so Greg bekannt, LeMond, dass das einer erwähnt. Der allerersten waren, die über einen 90er gemessen hatten. Nee. Aber ja, gut, letztendlich.
Über, also das, unter 80 Kilo, das heißt, er hat gesagt, er wäre bei irgendwas um die 100.
Mhm. Ja, krass. Letztendlich, wir werden es in Paris sehen. Also ich finde, ich bin ja Tim Hellwig. Tim Hellwig wird, der wird um die Medaillen mitsprinten. Das ist, ich finde, ich habe wirklich auch immer mehr, wenn wir so darüber reden, als wir dann halt auch, ist natürlich auch, wenn du dann mit so einem Österreicher da bist, den du nicht kennst, das war ja, ging ja uns beiden so und wir dann irgendwie, ah, Cheppe, was sind denn so deine Ambitionen? Und er dann sagte halt, ja, ich bin jetzt hier halt gerade so Zweiter im Ranking der Österreicher und zurzeit haben wir zwei Plätze und Olympische Spiele und dann sitzt da halt so ein Typ dir gegenüber und du denkst, ey, krass, der kann zu den Olympischen Spielen fahren und dann ist es halt einfach noch so ein unfassbar sympathischer Typ, der halt irgendwie so den Schalk im Nacken sitzen hat. Und der halt auch irgendwie mit so einer richtig coolen Attitude ins Training reingeht. Und dann haben wir uns ja auch so über die Rennen unterhalten und dann hat er auch erzählt, was Blumi auch für so ein Typ im Rennen ist, was der für eine Aggressivität beim Schwimmen hat.
Ja, stimmt.
Ist, wenn er hinter dir, also wenn du ihm auf die Füße also haust, so tritt, ne? Dann reagiert und ja, so ein richtig, richtig ekliger Pitbull im Rennen. Aber ich meine, das sieht man halt einfach auch, ist ja auch ganz klar. Brauchst du wahrscheinlich auch, wenn du Olympiasieger werden willst. Aber da hat man wirklich so Bock bekommen und dann halt auch so, was Fred jetzt erzählt hat von den PTO-Rennen und jetzt heute ja auch dann die, ich weiß gar nicht, ob es heute war oder gestern.
Ich höre dich kaum noch, du redest jetzt so neben das Mikro.
Ja, weil ich so oft,
weil
ich mich so auf diese Saison freue, da siehst du wieder, was ich für ein Freak bin. Nee, auch, dass jetzt bekannt gegeben wurde ja, dass ja 2025 die 73-Europameisterschaft in Marbella stattfindet.
Oh, so cool.
Das ist natürlich auch eine Monster-Motivation für alle Athleten, dass sie halt irgendwie sagen, ey, cool, so letztes Jahr Finnland, ja, das war schon irgendwie cool, dieses Jahr dann halt Neuseeland, ist halt einfach für wahnsinnig viele einfach echt ein Riesentrip ans andere Ende der Welt, dann halt auch Dezember, das ist dann halt auch so, boah, so eine lange Saison und kriegst du das halt irgendwie nochmal hin, dich so lange zu motivieren, aber jetzt halt auch gerade auch November, wo man dann schon auch sagt, ja gut, du musst dann den Oktober schon noch irgendwie durchziehen, aber Marbella ist halt eine coole Destination, also das ist natürlich auch wirklich eine gute Motivation, dann auch schon fast wieder für 2025.
Ich glaube, das ist auch für viele hier so, ich meine, wir machen ja für die deutschen Triathleten und Triathletinnen hier den Podcast auch, das ist auch so für uns irgendwie wieder so eine Destination, wo man mal sagt, ah, das ist irgendwie geil, da hätte ich auch nochmal Bock, wieder 73 WM zu starten und mich zu qualifizieren. Dafür, dass es so, das ist warm, das ist geiles Wetter, also das, ich war überrascht von der Location, weil ich damit gar nicht gerechnet hätte, dass irgendwie Marbella jetzt so ansteht. Aber ich finde es super cool. Also ich habe mich da dachte, ja, so, ah, geil, das ist cool. 2025.
Und was ich auch ganz cool finde, ist, dass mittlerweile auch bei den Athleten, die wir betreuen, auch das Männerin Nizza so ein bisschen jetzt in Fokus geraten ist. Also das war ja so, im letzten Jahr war es ja so, oh nee, Nizza reizt mich gar nicht. Und jetzt hast du dann doch so einige, auch so von den Heizdüsen, die auch schon in Kona waren, die dann auch so sagen, naja gut, Nizza ist jetzt wahrscheinlich nicht so wie Hawaii, aber ich fand dann die Übertragung doch irgendwie ganz cool. Und ich bin dann schon am Überlegen, so 25, das ist dann ja doch auch weniger Aufwand und kostet halt auch wesentlich weniger Kohle.
Ja, als das halt kostet halt ein Viertel oder ein Drittel.
Ja, ganz genau. So, und das ist irgendwie, ja, irgendwie ist es, muss ich mittlerweile auch sagen, so eine Entwicklung. Ich bin immer noch kein Freund von diesen getrennten Rennen. Also das finde ich halt einfach dermaßen, ja, unzeitgemäß, die Männlein und Weiblein auseinanderzuziehen. Aber gut, so ist es halt, brauchen wir auch nicht mehr drüber zu diskutieren. Aber so diese Destination Nizza, dass da jetzt mittlerweile viele echt drüber sagen, ah, irgendwie wäre das doch geil. Und dann stell dir mal vor, dann machst du 25 erst Nizza, dann lässt du danach ein bisschen Luft dran, dann trainierst du nochmal so 2-3 Wochen und dann machst du noch 73 Weltmeisterschaft in Marbella. Und das ist schon cool. Also aus europäischer Sicht dann doch wieder Rennen. Also da kommt jetzt, die Rennen, die rücken näher, Nick. Also genau wie du es gesagt hast, die dürfen jetzt auch nicht mehr ausruhen, die Leute. Die ersten Rennen, die stehen halt vor der Tür. Das ist schon krass.
Ja, das, ich bin noch, das ist, so Trainingslager war einfach gut, wie wir es am Anfang gesagt haben. So, das ist so, Jetzt werden die Rennen veröffentlicht, PTO-Serie wird veröffentlicht, ich habe Bock, mir das anzugucken. Ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, dass durch diese neue Regelung, diese neue Serie mit der Verpflichtung der Athleten, wo man auch weiß, ey, da racen jetzt halt dann wirklich immer bei jedem PTO-Rennen die Besten der Welt irgendwie gegeneinander und da ist jeden Tag WM und Weltmeisterschaft und das über eine ganze Serie auf dieser coolen neuen Distanz mit der guten TV-Übertragung, die es gibt und vor allen Dingen auch mit diesem guten Social-Media-Game, dass dann auch immer, selbst wenn du mal ein Rennen nicht live guckst, machst du Instagram auf und siehst während des Rennens schon kleine Snippets und Ausschnitte, wer gerade wo wegfährt, wer in Führung ist und du kannst es so einfach verfolgen, das finde ich halt so schön und ich bin mal gespannt, wie sie es machen dann mit dem Ranking, so ob sie das dann immer irgendwie posten, dass man das auch easy mitverfolgen kann, aber da bin ich frohen Mutes, da habe ich Bock drauf und das Einzige ist, ich muss mir jetzt noch mal so ein erstes Ding raussuchen, wo ich jetzt mal race. Da habe ich mir noch vorgenommen, das wollte ich dich nochmal fragen. Meinst du, das macht Sinn für mich, dass ich im April Hamburg-Marathon renne?
Naja, du musst natürlich auf jeden Fall den Rückenwind, den du jetzt hast, mitnehmen.
Ja, so, deswegen das ja, dass ich so ein erstes Highlight schon mal am Horizont habe. Weißt du, weil wenn ich jetzt die Motivation, die ich jetzt habe und auch Bock auf die Rennen und wenn wir jetzt drüber sprechen, dann denke ich so, oh, ja geil, es geht wieder los, das kleine Kind kommt da, der kleine Nick kommt dann wieder raus. Aber wenn ich dann jetzt weiter trainiere, da haben wir Juni und es ist nichts passiert, oder April oder Mai. Das ist
eine gute Idee.
Und dann ist irgendwie so, ja, was mache ich dann? Dann trainiere ich nur wieder und dann sage ich nachher, wow, dieses Sport machen, den ganzen Tag gar keine Lust drauf. Lass das sein.
Nee, super, super, super smart. Und du musst ja jetzt nicht, also klar, ich würde schon versuchen, auch eine gute Zeit zu rennen, weil das Gute ist ja wirklich, Entschuldigung, das Gute ist ja tatsächlich, dass der Abstand zwischen Hamburg-Marathon und ewig lang ist.
Also wenn du jetzt natürlich Rot oder vor allem Ironman Hamburg, dann hätte ich das überhaupt nicht im Kopf gehabt, weil es viel zu kurz ist.
Ja, aber denk mal an Fritz. Also Hamburg und Hamburg-Marathon, das geht tatsächlich nicht, das haut nicht hin. Aber wenn du dir jetzt anguckst, Fritz ist auch, und die beiden Rennen in Rot, die waren nun wirklich stark, 2022 und 23 war jetzt nicht ganz so herausragend wie 22, aber ich meine, das eine Mal hat er eine 8,14 gemacht, das andere Mal eine 8,22. Das ist jetzt Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Und er ist ja beide Male in Hamburg den Marathon gelaufen und ist ihn auch beide Male wirklich auf Vollgas gelaufen. Also ist ja beides Mal eine 2,32 und einmal eine 2,33 gerannt.
Aber auch aus dem Triathlon-Training raus, ne?
Ja, wir haben natürlich schon die letzten fünf, also ja, er hat aus dem Triathlon-Training gemacht. Er war auch jede Woche auch in der Marathon-Vorbereitung, was für Fritz dann schon nicht viel ist, aber er war zweimal im Wasser. Das war auch so eine Abmachung, die wir hatten, dass ich halt gesagt habe, Fritz, ich möchte nicht, dass du nachher dann fünf Wochen lang gar nicht ins Wasser gehst, weil dann wird halt einfach die Zeit zwischen dem Hamburg-Marathon und der Langdistanz zu kurz. Und wir haben danach, und das ist meiner Meinung nach ganz wichtig, wirklich aber auch das Laufen bewusst runtergefahren. Also er ist dann tatsächlich die zwei, drei Wochen nach dem Hamburg-Marathon, so die ersten beiden Maiwochen, ist er dann tatsächlich auch wesentlich weniger gelaufen, als er sonst gemacht hätte. Und da haben wir dann den Fokus halt ein bisschen aufs Schwimmen und aufs Radfahren gesetzt. Und ist natürlich auch klar, in den letzten zwei Wochen vor dem Hamburg-Marathon dann auch nicht mehr, gerade auch die Intensität haben wir beim Radfahren dann natürlich ein klein bisschen runtergenommen. Umfang ist ja sogar eher positiv fürs Laufen. Also das geht total gut, klar. Und du musst ja jetzt nicht, wobei ich fände es auch cool, also du musst halt schon, bist du mal einen Marathon richtig schnell gelaufen? Also für deine Verhältnisse so Richtung Bestzeit?
Also ich bin zwei Solo-Marathons gelaufen, einen komplett unfit und ohne Training und einen in Hamburg, wo ich eine ganz okaye Laufform hatte. Also auch Hamburg, aber halt auf der Messe stand den ganzen Tag, eigentlich eine gute Geschichte auch. Und dann kam von der Laufschuhhersteller beim Abbau irgendwie auf mich zu, so ich war fast mit der Letzte in der Halle und also das Messeteam so, die Leute, du reist ja, früher habe ich als Student, habe ich eigentlich mein ganzes Studium finanziert über auf Messen arbeiten, diese Triathlon-Marathon-Messen, so habe damit mein Studium finanziert und das war eigentlich so das Allergeilste, weil von diesem Netzwerk, was ich mir da, oder die Leute, das war gar nicht im Hintergrund irgendwie Netzwerk oder Kontakte oder sonst was, sondern du hast immer die gleichen Leute getroffen auf diesen Messen, die da gearbeitet haben und die sitzen jetzt irgendwo bei den Companies und sind Marketingchefs, Marketingchefin oder im Sales oder was auch immer. Diese Kontakte in diese Branche, da habe ich jetzt noch super viele von. Also das war, ohne es zu wollen, das beste Networking, was man machen konnte. Wir hatten immer eine gute Zeit, waren auch manchmal dann abends Party machen und so und nächsten Tag total verkatert da am Stand gestanden und dann halt abgebaut, Samstagabend, Hamburg-Marathon, dann kam er auf mich zu und meint, ey, Nick, habt ihr noch irgendwen oder kennst du irgendwen? Wir haben noch hier, bei uns sind zwei, drei irgendwie krank oder wir haben noch irgendwie, weil wir Hauptsponsor sind, zwei, drei Startplätze, die wir noch nicht, die wollten wir verlosen. Das hat alles irgendwie nicht mehr reingepasst oder so. Kennst du den, wer laufen will oder willst du laufen? So, weißt du, so lapidar gesagt. Ich so, ja, why not? Ich so, ich bin hier, ich habe jetzt abgebaut, morgen habe ich nichts zu tun. Ich muss nur noch nach Hause fahren. Und dann habe ich irgendwie das Ding genommen, bin online gegangen, habe diesen Code eingegeben. Bam, war ich drin und musste dann halt aber morgens auch noch früher da sein, um die Startnummer noch vor dem Race abzuholen. Das ging dann zum Glück noch irgendwie. Also ich war maximal gut vorbereitet, nämlich 0.0.
Schön den ganzen Tag gestanden, was man nicht machen soll.
Ja, pass auf, das wird noch besser. Keine Laufschuhe dabei.
Hast du noch neue Laufschuhe geholt?
Ja, natürlich. Dann habe ich gesagt, so, ja, ey, ich würde laufen. Aber hast du noch irgendwo ein paar Laufschuhe im Karton? Ich habe keine mit. Dann haben wir das Problem auch noch gelöst. Und dann bin ich in einem neuen Schuh, den ich noch nie anhatte, dann am nächsten Tag gerannt und bin 2,57 irgendwas gelaufen.
Oh,
ja.
Stark.
Das auch aber bis heute meine Marathon-Bestzeit.
Aber sag mal, du bist das Modell schon mal gelaufen, das Schuhmodell.
Nein.
Das war ein Schuh, den hattest du noch nie am Fuß, also auch nicht das Modell.
Nein, noch nie.
Alter Schwede. Und bist du nicht auseinandergeflogen? Also
noch,
auch sowas.
Noch geiler, pass auf, das fällt mir gerade ein. Dann stand ich da mal. Alter, das fällt mir gerade wieder ein. Dann stand ich in der Startlinie und neben mir hatte dann so der erste vorm Lauf ganz normal sich ein Gel reingehauen. Und ich so, ja. Gehst.
Shit, du hast keine Verpflegung dabei.
Und dann nicht so, ja, aber passt schon, habe ich jetzt dieses Vorstartgel, habe ich nicht, ist jetzt nicht schlimm, habe ich nicht dran gedacht, war dumm, aber ich stand ja eben ganz darauf auf der Messe, völlig wurscht, und habe dann gedacht, ja, dann nehme ich halt sofort ab der ersten Verpflegungsstelle Gels. In dem Jahr.
Und dann gab's keine.
Gab's ab Kilometer 20 Gels.
Eieiei. Oh, das ist aber stark.
Ich kann ja auch sagen, hinten raus, die letzten 3 Kilometer, wo man da in Hamburg wieder hochläuft Richtung Ziel.
Ja, super fies.
Und ich war leer. Ich war komplett leer. Ich habe dann auch an der Verpflegungsstelle bei 20 bin ich dann halt angefangen, Gel zu nehmen. Da ging es mir dann noch, also war ich natürlich schon viel zu unterversorgt. Mir ging es aber noch gut. Und ich habe dann auch nur ein Gel genommen und dann bei 5 später noch ein Gel. Ich habe dann, glaube ich, 2 Gels genommen oder 3 Gels auch bei dem ganzen Marathon. Ich habe mich halt mit nichts auseinandergesetzt, war mein erster Marathon auch. Das war gut. Das war gute Memories, ey. Die kommen jetzt wieder hoch.
Nick, man
aber
muss ich ganz
da,
ehrlich sagen,
ehrlich,
ich glaube,
bin da gestorben bei diesem Ding, wo es hochgeht. Ich war so leer im Ziel. Meine Beine. Ich musste ja dann noch nach Hause fahren. Und ich habe kurz überlegt, ob ich wirklich noch eine Nacht bleiben muss, weil meine Beine haben so weh getan, dass ich selbst beim Gas und beim
Zeit
Bremsen im Auto dachte so, dass, oh, nicht, dass ich jetzt Krämpfe bekomme hier.
Aber war das die Sales Guy Zeit oder war das
ja.
die CEP Zeit? Weil wenn das die CEP Zeit gewesen wäre, dann hätte es ja zumindest Kompressionshocken.
Nee, das war die Sales Guy Zeit. Hier bin ich auch mit Lars gelaufen.
Das war der
Lars ist auch mitgelaufen. Lars,
das
auch
war,
mit,
der
Lars war mein Pacemaker und hat mich gepaced.
Ah, Wahnsinn.
Ja.
Es ist, ja, aber ich glaube da auch ganz ehrlich, du machst dich jetzt gerade bei extrem vielen Hörern, die seit Jahren versuchen, die magische 3 Stunden
zu durchbrechen. Ja, aber ich war fit
machst du dich,
beim Laufen,
machst du dich
ne? Grade, so. Ich bin
ja,
viel gelaufen
trotzdem,
zu der
machst
Zeit,
dich da nicht,
weil ich habe für eine
Laufband
gearbeitet.
Du machst dich da nicht beliebt.
Jetzt hör auf, jetzt lass mich mal weiterreden. Ich habe da für eine Laufband gearbeitet, wir haben ganz viel Lauftrainings gemacht und das war geil. Das war ein wirklich guter Lauftag. Da habe ich Hamburg.
Aber das ist doch
positiv in Erinnerung.
Gute Erinnerung dran. Ja, guck mal, aber dann ist das Ding doch schon eingetütet.
Ja.
Dann brauchen wir da gar nicht mehr drüber zu reden.
Noch
dann müssen wir halt nur
muss
überlegen. Ja, aber Hamburg, ganz ehrlich, da könnte ich wahrscheinlich schon. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Feld, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Doch, das müsste schon irgendwie gehen.
Warte.
Doch. Also ich glaube, das müsste irgendwie möglich sein. Die haben ja immer so Firmenkontingente.
Ah, es gibt noch was. Es gibt noch was.
Doch.
Noch,
aber dann
noch
halt, was wäre dann realistisch? Unter 2,55? Ich meine, wenn du jetzt eh schon eine Schwelle hast von 3,45, dann sollte das ja kein Problem sein. Nee, aber das finde ich eine richtig,
ja,
2,55 find ich eine richtig gute
ultra
Idee.
Ultra geil. Das wäre jetzt so die nächste Geschichte. Ich hatte eigentlich überlegt, das wirklich so als Ding voll aus dem Trainingsplan zu machen und jetzt gar nicht dann wie Fritz spezifischer zu laufen, sondern mein Plan, den wollte ich dir jetzt pitchen. wäre gewesen, dass ich jetzt mir so ein bisschen angucke in meinem Plan auf Frankfurt halt hin. Wie sehen die Longruns aus? Und dass ich einfach gucke, okay, sind die wirklich schon lang genug hinten, oder dass ich sonst sonntags den Longrun halt entsprechend so ein bisschen 5-10% vielleicht verlängere in den letzten 4, 5, 6 Wochen und vielleicht noch so ein paar, ja, so ein, keine Ahnung, 10-15 Kilometer Lauf mit so ein bisschen Marathon-Pace statt einem Hügelläuf oder was auch immer.
Aber ich glaube, du hast, also die Inhalte, die sind ja schon auch da. Also du hast ja eine intensive Einheit pro Woche drin.
Ja.
Und der Long Run, der ist jetzt natürlich schon gedeckelt. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber du bist dann ja auch schon im Bild. Da gehen die dann ein bisschen runter und werden auch schon spezifischer. Also du hast ja, glaube ich, auch im Bild dann nachher, ja, einen Halbmarathon.
Dann lass ich den Plan einfach so. Das Wettkampf. So an, passt das?
Ich würde ihn dann schon auch ein bisschen länger machen. Also du musst schon auch, weil das ist halt einfach schon das, was halt auch Sinn macht. Sonst macht der Marathon auch keinen Spaß. Ja. Und vor allem, du musst halt auch sehen, dass du dich nicht verletzt, das ist halt Schwachsinn, weil du bist halt nicht mehr, ich meine, wie lange ist das her? Du bist halt nicht mehr Mitte 20, sondern du bist jetzt halt Mitte 30.
Ja,
das ist schon auch ein Unterschied.
Ja, danke.
Gehst mit anderem Gewicht in die Vorbereitung rein. Auch da hast du einen wesentlich höheren Impact auf den Bänder- und Sehnapparat. Natürlich hast du jetzt auch die schnelleren Schuhe, das hilft natürlich. Aber ich würde dann schon gucken, dass du in den letzten Wochen, in den letzten 4, 5 Wochen dann halt einfach 2, 3 Läufe spezifisch machst, die dann halt über 30 Kilometer sind. Mhm. Und die dann halt rennspezifisch sind, und die nimmst du dann einfach raus aus dem Marathonplan.
Aha, das ist
und da setzt dann halt den Long, und da setzt dann halt einfach den Long Run.
Ja.
Du rennst dann schon auch vorher ja auch im Base und im Bildplan bis zu 2:15. Mhm. Also da bin ich halt einfach großer Fan von. Und dann sagst du halt einfach, okay, jetzt renne ich halt nicht mehr 2:15 mit Endbeschleunigung, sondern ich nehme dann die langen Läufe, die Vorbereitungsläufe für den Marathon und lauf dann den 5-4-3-2-1 Marathon Race Prep Lauf, ja, oder den 4-2er Lauf oder den 3-3er Lauf, die halt auch in der Marathon Vorbereitung sind. Und dann kannst du da durchaus, also ist doch cool, dann wirklich mal gucken, ey, was würde ich jetzt, renne ich einfach noch eine 2:55, und du machst ja nichts kaputt. Ich meine, wir haben dann Mitte Mai, wenn du dich
erholst. Das ist es, und das ist irgendwie gefühlt bis dahin, wann ist er denn? Im April immer, ne? Ich habe es jetzt gar nicht im Kopf.
Ende April. Ich meine so 25. 26. oder 28. April.
Ja, 28. Genau. April ist irgendwie auch so geil. Das ist jetzt super, schon so greifbar.
Noch 3 Monate.
Genau.
12-Wochen-Plan.
Genau.
12-Wochen-Plan.
Ja.
Ja, cool.
Das
ja, so, mach jetzt nicht den Marathonplan.
Nein, ich mach den
Triathlon-Plan
ganz normal weiter und mach, wie du es gesagt hast, dass ich halt einfach den Long Run dann in den, ich guck mal, ob ich 6 Wochen oder 7 Wochen oder 8 Wochen, je nachdem, ich glaube, 8 wäre mir dann schon fast wieder zu lang, dann auch, also dann, nee?
Letzten 5 Wochen,
gut, so machen wir es.
Letzten 5 Wochen.
Letzten 5 Wochen nehme ich mir halt die letzten 5 Long Runs aus dem Marathonplan,
genau,
gucke ich mir an, pack genau mir die halt
einfach. Hast du 3, 4 spezifische Läufe.
Genau, pack mir die halt einfach, lösch den Plan, den ich jetzt drin habe, aus dem Club einfach raus bei mir auf dem Sonntag, und das ist ja das Gute bei uns im Club, ich kann ja einfach auf den Kalender drücken und mir die Einheit raussuchen. Mit einem Klick habe ich sie drin. Geil.
Aber kannst du dann auch nur eine Einheit reinziehen?
Ja, also ich kann dann einfach Sonntag rauslöschen.
Das ist cool.
Gehe dann auf den Kalender oben rechts bei dem Eintrag in der Ecke, und dann mache ich mir einfach ein Second Screen auf, also ein zweites Fenster. Guck halt dann, geh auf Marathonplan, scroll ganz runter, guck, was sind die letzten 5 Sonntage, und die Session kann ich mir dann da reinziehen. Also nicht mit Drag and Drop, aber einfach über dieses Kalendersymbol,
muss die
Einheit dann suchen in den ganzen Laufeinheiten
und
kannst dann einfügen.
Irgendwelche verrückten Ideen hier.
Ja, ist gut.
Ja, cool, nee, finde ich gut.
Gut.
Finde ich gut. Stark.
Dann kümmere ich mich
jetzt weiß ich wieder, jetzt
mal, das, finde ich
wenn
gut.
Wenn Basti das hört, dann kommt gleich, kommt sofort wieder, der hat auch schon Bock, Hamburg-Marathon zu laufen.
Ah.
Und jetzt, das ist genau seine Zeit. Denn da hast du jetzt auch schon wieder so einen wilden Mitläufer neben dir.
Dann kann er nicht pacen.
Das ist das Schöne daran. Ja, die Frage ist, wer wen paced. Aber der kommt auch, der ist gerade gut in Schuss. Der kommt auch wieder in Form. Oder was heißt wieder? Also der ist halt einfach. Ja, aber das ist cool, das ist auch schön. Dann bist du hier, pennst du hier, und dann hast du auch wieder schön wieder eine gute Fanbase am Start. Das ist doch hervorragend.
Ja, Hamburg ist ja eh immer krass beim Marathon, was da abgeht. Also das war damals schon, wo ich da gelaufen bin. Ich war so oft schon auf der Messe vorher und bin dann aber, weil die Messe, also manche Marathons ist ja dann die Messe noch auch an dem Race Day und so, dann kriegst du noch so ein bisschen was mit. Und Hamburg ist dann Samstag schon Schluss, und manchmal war ich dann auch da, hab mich dann so morgens noch so ein bisschen an die Strecke gestellt, bin dann aber abgehauen oder am Samstagabend schon immer direkt wieder nach Hause gefahren, weil ja, am nächsten Tag ist die Straße, die Stadt dann komplett gesperrt und so, kennt ja jeder, dann ist es eigentlich am besten, wenn das ganze Ding zu Ende ist und alles wieder offen ist, weil sonst hast du also ein Verkehrschaos oder musst genau gucken, wo parke ich, dass ich dann auch rauskomme und so. Wo ich dann das Ding gelaufen bin und dann ja läufst du erstmal, ist ja noch morgens früh, raus, Reeperbahn runter und läufst dann hinten in der Ecke von Hamburg, die ich da noch nie gesehen habe vorher und noch nie kannte. Und dachte, oh, hier ist aber schön. Dann läufst du da am Hafen zurück und dann kommst du Landungsbrücken runter und auf einmal ab Landungsbrücken stehen die Leute da in Zehnerreihen ja. über den
ja,
Brücken. Und ja, das war so geil. Neben uns, auch noch super gut, neben uns ist dann auch Sub 3 gelaufen. Ist da noch so ein Typ in so einer Sebamed-Flasche, diese Werbedinger, neben uns gelaufen und auch genau Landungsbrücken war der neben uns und dementsprechend sind die Leute auch ausgerastet, weil wir waren vor dem Sub-3-Balloon, vor den Pacern und dieser Typ in dieser Sebamed-Flasche ist da gelaufen.
Aber der ist nicht den Marathon
unter drei Stunden drei in der Sebamed-Flasche.
Alter ja,
oder knapp drüber, ich weiß es gar nicht, ich krieg's nicht mehr ganz genau zusammen, aber ich glaube unter drei Stunden in der Sebamed-Flasche und teilweise bin ich auch hinter ihm im Windschatten gelaufen. Ich geb's ja zu.
Also du rennst dann, also ja, guck mal, da schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe, du rennst als AG1-Shaker. Du rennst als AG1-Shaker und dann wissen wir auch, wer deinen Startplatz bezahlt. Oben guckst du dann so raus und dann rechts die Arme. Das ist
aber
ja letztendlich genau das Gleiche.
Aber dann mache ich keine 2,55, dann mache ich 3,55.
Und hast schön hier die Achseln so richtig eklig aufgeschultert, weil du die ganze Zeit dann unten hervorragend. Nee, aber das ist finde ich eine richtig gute Idee. Das ist doch cool.
Also die Marathon-Idee finde ich auch gut. Die verkleidet zu laufen finde ich nicht gut.
Nee, die ist nicht gut. Die wird auch nicht umgesetzt. Das ist nicht Jod, ist das nicht. Nee, das ist nicht Jod.
Hörens.
Ach, herrlich, Nicky Boy. Guck mal, schon hast du die Idee gepitcht, ist angenommen. Brauchen wir gar nicht, können wir noch mal welche Konkurrenzideen, aber wird genommen. Das ist
geil.
Jetzt fühle ich mich auch wieder ein bisschen besser, weil du bist einfach auch echt so ein Typ, das so wie Elton. Also du siehst nicht aus wie Elton, aber kennst du noch
Elton? Ja klar, kenn ich Elton.
Kennst du noch Elton von TV Total? Und der ist ja auch, wurde ja immer so belächelt. Und der kann ja total viel. Also auch sportlich.
Der kann auch richtig schnell rennen.
Das haben wir. Er kann richtig schnell rennen, das wollte ich gerade erzählen, aber das habe ich auch schon mal erzählt.
Das hast du schon mal erzählt, ja.
Dass sie an der Spo rumgelaufen sind und der Typ, der hat auch eine hohe Bildungsrate zum Beispiel. Also das ist auch einer, der richtig schnelle.
Der hat die höchste.
Die Fast-Switch-Fasern hat. Und da hat halt jeder gedacht, oh hier, der dicke Elton, den mache ich weg, die ganzen aufgepumpten Sportstudenten, schön mit ihrem Sixpack und dann kommt der Elton. Aber du bist auch so, das gibt mir jetzt auch ein besseres Gefühl, dass du dann auch Brust schwimmst so gut. Ich meine, hätte ich ja denken können, aber ich wurde nervös während der 50 Meter, als ich mich einfach nicht absetzen konnte. Aber du kannst ja auch dann wahrscheinlich Tischtennis kannst du auch gut, Badminton kannst du gut, Darts kannst du gut, Billard kannst du gut. Du bist so ein richtiger Kneipensportler. So ein richtiger, so ein Engländer. So diese Engländer, die man immer
unterschätzt. Ich kann alles ein bisschen, aber nicht richtig.
Ja, genau. Doch, schwimmen kannst du ganz gut.
Ja.
Doch, schwimmen ist schon
okay. Boah, aber auch, das ist ja auch, du hast das eben am Anfang ja erzählt mit dem Schwimmen. Bei unserem Battle, wo du dich selber schwimmen siehst und Außenwahrnehmung und Eigenwahrnehmung. Das gleiche wie du, das wollte ich eben dann noch sagen, aber hab's dann vergessen. Hatte ich auch beim Hill-Rap-Video von Fred Funk vom VO2 Max Day. Junge, 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 wie ich mich da hochschleichen sehe, diesen Berg. Meine Ferse nicht mal über den Wadenansatz hinten hochkommt und bei den Jungs die Ferse fast am Arsch hängt, obwohl die Berg hochlaufen. Und ich habe mich gefühlt, als hätten die mich gar nicht so doll abgehängt und wäre ich da hochgelaufen wie ein junger Gott und dann sehe ich diese Bilder und denke mir so, scheiße.
Die beiden scheiße. Zwei Schweizer Gämsen, die den Berg hochspringen und dahinter die Allgäuer Kuh.
Eine Allgäuer Kuh wäre eleganter gewesen. Also das war, boah, ja. Ich muss da noch dran arbeiten bis zum Hamburg-Marathon, dass das Laufen ein bisschen schöner aussieht. Das habe ich mir vorgenommen.
Es wird, klappt.
Ich bin am,
ja, das klappt hin.
Was ist denn heute? Ich bin am Dienstag. Am Dienstag habe ich ein Läufchen gemacht, 8 Kilometer locker und hatte nämlich genau 2 Tage vorher dieses besagte Video bei Fred Funk auf dem Channel geschaut, wo ich meine Ferse, meine Füße, wo ich so einen richtigen Schlurfschritt habe, so einen richtigen Schlurfi und habe dann wirklich diese kompletten 8 Kilometer locker nur darauf geachtet, dass ich meine Ferse hinten hochnehme, dass die wenigstens so bis bist so halbwegs ein bisschen unter die Kniekehle kommt. Kniehöhe.
Einen guten Läufer erkennst du daran, dass die Ferse immer höher ist als die Kniekehle von hinten.
Ja, aber das geht ja auch nur, das muss man auch sagen, das geht ja auch nur ab einer gewissen Pace. Also wenn du jetzt 6 Minuten läufst pro Kilometer, dann wird das schon schwierig, dass die Ferse
nee, das Kniekehle. Das ist das ab, nein, komm so früh, dass du am Freitag die kenianischen und äthiopischen Läufer siehst und die schlappen hier dann wirklich im 5,30er Schnitt. Das ist so, als wenn du 6,45er Schnitt laufen würdest und trotzdem kommt die Ferse bei denen auf Kniekehle. Und das sieht immer noch wahnsinnig elegant aus, weil die halt mit ihrer 170er, 175er Kadenz da lang laufen. Das ist einfach, also gute Sportler sehen einfach immer ästhetisch aus, egal ob sie sich langsam bewegen oder ob sie sich schnell bewegen.
Geil, jetzt hast du mich doppelt
gedisst. Aber ist doch nicht
doppelt
schlimm.
Dafür hast du mich, dass es scheiße aussieht und dass ich kein guter Sportler bin.
Doch, das habe ich ja vorher gesagt. Das habe ich ja vorher gesagt, dass du in allen Bereichen guter Sportler bist. Also ich glaube, Kipchoge hat in allen anderen Disziplinen außer im Laufen hat er Probleme, gegen dich zu gewinnen.
Ich hoffe.
Aber wer weiß, vielleicht ist er auch so ein verstecktes Billardtalent oder Darts oder so. Wobei, da würden die sich wahrscheinlich verletzen, ich weiß es nicht genau.
Das kann aber ich aber auch nicht. Da will ich also mich
tanzen,
auch
tanzen kann er, ich habe es ja gesehen bei der Siegerehrung in Berlin, also ein John Travolta ist er nicht, das kann man schon mal festhalten. Aber er hat halt einfach mit Abstand den schönsten Laufstil auf diesem Planeten. Ja. Das ist tatsächlich so. Das wird sich auch nicht mehr, wobei, wird sich nicht mehr
diese
ändern.
Diese Bilder hat man dann ja im Kopf, wenn man eine geile Session hat, ne? Dass man denkt, sehe ich vielleicht so ein bisschen aus wie Eliud? Und dann sieht man die Bilder von außen.
Und dann siehst
man
du das Video
einfach,
und denkst, nee.
Man kann einfach sagen.
Sehe ich nicht.
Nein.
Nee, tust du nicht. Nicht mal im Ansatz. So, es sinkt für sie das Niveau. In diesem Sinne würde ich sagen, ab geht's ins Wochenende.
Das ist ein sehr guter Plan.
Und wir haben auch schon wieder, wir haben Longrun-Dauer haben wir schon fast voll.
Ja, das machen
ist
wir noch
ein langes
Intro
krass,
und eine lange Werbung, dann
kriegen
wir das hin.
Dass wir nur Ärger kriegen, wenn wir irgendwie einen 75-Minuten-Podcast aufnehmen, dann gibt's immer Spott und Häme. Nee, komm, das ist jetzt hier, das ist doch irgendwie Long Run und lange auf der Rolle, das ist doch viel zu kurz. Aber das ist jetzt wieder so in Groove reingekommen.
Ist gut.
Freut mich. Ja,
und ich habe
neues
Ding, wo ich mich drum kümmern muss. Sehr gut. I like
gute Idee. Ja. I like o mucho.
Sehr gut. Dann sind wir schon zwei. Vielleicht Basti auch noch, dann sind wir drei und dann wird das schon.
Oh, wann wird das Ding morgen hochgeladen? Ich erzähle ihm mal nichts und dann irgendwie um 14 Uhr kommt dann eine WhatsApp. Görke, ich bin dabei.
Kannst du dann nächste Woche erzählen, dass du nicht ein schönes Ende. Das wird dann nächste Woche zu Beginn des Podcasts aufgelöst. Schon mal ein kleiner Cliffhanger für die nächste Episode. Und damit würde ich sagen, wir machen jetzt hier die Schotten dicht und gehen ins Bett.
So machen wir es. Schönes Wochenende, viel Spaß beim Training.
Schlaf
und
gut.
Bleib gesund.
Tschüss.